Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
Moin und herzlich willkommen zur Fotophonie 156. Wir haben heute wieder etwas für euch vorbereitet. Unter anderem werden wir euch einladen. Wir haben ein paar News aus dem Kameramarkt. Unter anderem natürlich auf jeden Fall die OMD EM5 Mark III werden wir besprechen. Aber ich hoffe, wir kommen auch noch zu ein paar anderen Neuvorstellungen. Und ja, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so für euch zu plaudern haben sozusagen. Und Plauderei heißt, ich mache das nicht alleine. Ich begrüße also am anderen Ende unserer schönen Sprachverbindung hier heute wieder den Frank in Seevetal. Moin Frank.
Moin Dieter nach Kiel. Grüß dich.
Moin moin. So mein Lieber, du bist zurück.
Ja, aber ja, quasi nur ein kurzer Zwischenstopp.
Aha.
Ja, du weißt ja, wie es so ist im Herbst.
Mhm, da ist immer viel Fotogereise, ja.
Genau, wir haben irgendwie lange nicht gesprochen.
Nee.
Ich habe gestern oder vorgestern irgendwann ein YouTube-Video aufgenommen und habe gesagt, ich weiß selber gar nicht ganz genau, wo ich überall gewesen bin.
Mhm. Ich sag's dir, du warst in Georgien,
ja?
In der Toskana, ja? Und in Rom, glaube ich, seit wir
sehr
das letzte
gut,
Mal
sehr
aufgenommen
gut, sehr gut. Haben. Das finde ich sehr gut, dass du da aufpasst.
Ich versuche.
Ja. Und in der Tat, wir sind ja beide nur jetzt noch ein paar Tage hier und dann geht's ja schon wieder weiter auf die Mittelmeerinsel.
Genau, da freue ich mich schon sehr. Es geht nach Mallorca.
Richtig.
Da stehen zwei Fotoreisen an hintereinander.
Mhm.
Sehr schön.
Ja. Und du machst ein bisschen auch Urlaub, glaube ich, ne?
Ja, doch. Ja, versuche ich auch, ja.
Ja, ja, ist klar. Muss ja auch mal sein.
Ja.
Richtig. Nach einem harten Podcast, ja.
Gut. So schlimm war es jetzt für mich nicht, aber.
Achso, verstehe.
Ich hätte gerne öfter gepodcastet, das ist ja kein
Geheimnis.
Ja,
ich weiß.
Ja. So, aber auch kein großes Geheimnis wollen wir aus unserer Einladung an unsere Hörer und Hörerinnen machen da draußen. Schön, dass ihr erstmal wieder hier zuhört. Wir hätten gerne, dass ihr uns vielleicht mal wieder live zuhört. Zumindest einmal im Jahr schaffen wir das ja und das bahnt sich wieder an, weil es ist wieder Adventszeit.
Mhm. Richtig. Das heißt, wir machen so eine Art Kombination aus Weihnachtsfeier und Live-Podcast. Ja. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an das letzte Jahr.
Das hat vielleicht schon Tradition, könnte man sagen.
Da möchte ich jetzt beim zweiten Mal noch nicht so richtig von sprechen.
Warte mal, wir haben das schon mindestens wenn wir es jetzt nochmal machen, mindestens zum dritten Mal.
Mit live auch?
Natürlich.
Tatsächlich.
Das erste Mal war ja auch live.
Das ist ja total verrückt.
Mit Zuschauerbeteiligung vorne auf der Sitzbank, da hatten wir noch so ein Mikrofon, wo jeder rankommen konnte, wenn er was sagen wollte.
Das ist verrückt.
Ich glaube, so ähnlich machen wir das auch wieder, hoffe ich. Ja, also zumindest genau. mit Saalmikrofon.
Na klar. Ja, auf alle Fälle, auf jeden Fall. Und zwar wird das sein dieses Jahr am 7. Dezember. Mhm. Das ist ein Samstag, einer der Adventssamstage.
Also der vor dem zweiten Adventssonntag.
Warte, lass mich ganz kurz gucken.
Ja, ich habe das eben nachgeprüft.
Ist. Ja, sehr gut, ja, genau, der ist es.
7. Und, Dezember, Samstag.
Genau, also save the date quasi.
Bitte.
In Hamburg, Liebigstraße 2 bis 20 und so weiter. Die meisten wissen, sucht man nach FF-Fotoschule. Aber du kriegst sowieso eine Info, und zwar, weil du dich anmelden möchtest, bitte. Das kostet nichts, das ist gratis, das ist am 7. Dezember ab 16 Uhr. Aber wir kriegen dann ein bisschen besseren Überblick, was wir so einkaufen müssen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, wenn wir eine Tüte Kekse da haben und es kommen 200 von euch, gut, bei 200 wird es auch schon ganz schön knapp mit den Kapazitäten, aber dann ist eine Tüte Kekse und zwei kühle Flaschen Bier vielleicht ein bisschen knapp. Und insofern haben wir dieses Jahr gesagt, okay, lass mal einfach eine Anmeldemaske fertig machen, findet ihr auf FF-Fotoschule. Wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes, dann meldet ihr euch an, kostet nichts, ist ein Gratis-Ticket und mit diesem Ticket kommt ihr dann.
Genau, also jetzt hast du gesagt, 16 Uhr soll die Veranstaltung losgehen.
Mhm.
Am 7. Dezember 2019 in der FF-Fotoschule im Studio. 16 Uhr soll es losgehen, Einlass frühestens ab 15.30 Uhr, weil wir müssen ein bisschen was vorbereiten und ja, bitte nicht um 14 Uhr kommen, das macht keinen Sinn. 15.30 Uhr versuchen wir euch dann die Türen zu öffnen und dann soll es um 16 Uhr gerne losgehen.
So machen wir das, genau.
Yay, kommt alle.
Wer dann nur zum Podcast bekommen möchte, das wird dann so, denke ich mal, in alter Tradition so, ihr wisst es ja, eine halbe Stunde dauern.
Natürlich.
Also ungefähr bis 18 Uhr.
Also die Begrüßung.
So. Und danach sitzen wir mit Sicherheit noch ein bisschen gemütlich beisammen, wenn jemand später kommen möchte, später dazukommt und so weiter. Das ist alles okay, aber bitte meldet euch an.
Ja, letztes Jahr hatten wir das auch so gemacht, da gab es noch so eine Art kleinen Flohmarkt.
Richtig.
Da habe ich hatte Sachen mitgebracht, du hattest Sachen mitgebracht, wir haben Sachen versteigert, aber das Versteigern machen wir dieses Jahr nicht nochmal, ne?
Das kann ich dir im Moment nicht ganz genau sagen. Das hängt ein bisschen von meinem Hilfe für Georgien-Projekt ab. Ob der gemeinnützige Verein gegründet ist bis dahin oder nicht, das kann ich heute nicht sagen.
Aha, okay. Ja, aber wer was mitbringen will, um es jemand anderem anzubieten, das ist völlig okay.
Auf jeden Fall.
Also tragbare Gegenstände jetzt. Nicht mit der Couch anreisen oder der Schrankwand.
Richtig.
Das wird nichts werden. Und es sollte einen fotografischen Hintergrund haben.
Das wäre auch sehr schön, ja.
Genau. Ja, cool. Da freue ich mich. Ich hoffe, das klappt und es kommen wieder viele von euch. Das macht mir immer sehr viel Spaß, diese Live-Aufzeichnung in der Weihnachtszeit. Und ich weiß, dem Frank auch. Und dann, ja, das wird ganz gemütlich, denke ich.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, bei uns ja nach wie vor die Live-Show gratis. Also von daher, kommt ja, vorbei.
Auf jeden Fall. Dann habe ich einen kleinen Nachtrag. Die Sigma FP, mit der haben wir uns ja auch schon öfter beschäftigt hier im Podcast. Also die Kamera der Firma Sigma mit dem Kürzel FP, die sich auch als World's Smallest Full-Frame Mirrorless Camera bezeichnet, also die weltkleinste spiegellose Kamera. Die kommt jetzt endlich in den Handel. Es gibt endlich ein Datum. Das war ja bisher immer so ein bisschen fraglich. Haben wir ja auch mal mit den Schultern gezuckt, wenn wir gefragt wurden, wann ist es denn jetzt eigentlich soweit? Also Sigma sagt am 25.10., also quasi übermorgen nach dieser Aufzeichnung hier. Wir zeichnen am 21. Oktober auf. Mhm. Dann kommt die endlich in den Handel. Und ich weiß den US-Dollar-Preis. Das sind 1900 US-Dollar. Dann kann man sie sich kaufen, wenn man das möchte. Wenn man das kleinste spiegellose Vollformat, also Kleinbildformat Sensorgröße, Modell haben möchte.
Richtig.
So. Ich finde, das ist ja ein schönes Designstück, diese Kamera. Den Rest, das muss sich jeder selber überlegen, wie ihm das passt oder ihr.
Genau.
Bei Sigma fällt mir noch was ein. Ich habe, fällt mir wirklich nur jetzt im Vorbeilesen, weil es mir einfällt, ich habe auf Petapixel eine Meldung gesehen, Sony hat was angekündigt, einen neuen Sensor. Ich habe jetzt keine Details großartig, ich rezitiere es aus dem Kopf. Sony hat einen neuen Sensor unter anderem angekündigt, die kündigen ja dauernd neue Sensoren an, aber einen, der sich an eine alte Sigma-Tradition irgendwie anschließt. Du erinnerst dich, was hat die frühen Sigma-Kameras ausgemacht?
Das waren doch diese, auf alle Fälle nicht so ein Bayer-Pattern, sondern haben irgendwie die drei Farbkanäle anders ausgelesen.
Genau, der Foveon-Sensor war bei Sigma lange eingebaut und der Foveon-Sensor zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nicht nebeneinander liegende Farbfilter hat, sondern den Sensor in Schichten aufbaut, sodass das Licht durchdringt und dann je nachdem, wie tief es eindringt, wird es gemessen und dann weiß man, es ist blaues, rotes oder grünes Licht. Tatsächlich kommt Sony jetzt mit einer Neuvorstellung wieder mit so einem Schichtsensor um die Ecke. Habe ich gelesen. Ja, wer sich dafür interessiert, einfach mal selber googeln. Sony Dreischichtensensor oder irgendwie sowas. Also da scheint irgendwie so ein bisschen das Foveon-Prinzip hinter zu stecken. Weiß nicht, wieso Sony das jetzt machen darf und kann, ob sie die Patente gekauft oder lizenziert haben oder wie auch immer. Ist alles noch ein bisschen fraglich für mich, aber was mich interessiert, und da werde ich selber auch nochmal gucken, du erinnerst dich auch noch, was das Hauptproblem mit dem Foveon-Sensor war, ne?
Nicht mehr so genau. Ist ja schon fast digitale Steinzeit.
Ja, weil das eben kein Standardsensor mit Bayer-Pattern ist, was jeder schön berechnen kann, vor allem Computer können das.
Das Auslesen der Rohdaten war irgendwie ein Problem, genau.
Das Auslesen nicht, aber das Berechnen der Farbdaten. Ja. Also angeblich war das ja toll, weil der Sensor sozusagen keine Auflösung hat oder keine, also eine sehr hohe Auflösung, also Ortsauflösung. Aber mit der Farbberechnung war es irgendwie schwierig und da musste auch immer eine Spezialsoftware von Sigma verwendet werden, sonst ging das nicht. Lightroom hat es, glaube ich, erst überhaupt sehr, sehr spät gelernt, wenn überhaupt. Ich bin da gar nicht so sicher. Und das ist die Frage, die ich mir jetzt auch stelle. Wenn Sony jetzt mit so einem neuen Dreischichtsensor auch wieder auf den Markt kommt, wie breit ist der unterstützt erstmal von Standardsoftware? Das ist ein Problem. Und das andere, wie rechenintensiv wird das sein? Oder ist das inzwischen ein mathematisch gelöstes Problem? Oder sind die CPUs inzwischen alle schnell genug, dass es kein Thema darstellt? Also das sind also Fragen, die mir durch den Kopf gingen, als ich an dieser Meldung mal kurz vorbeigeflogen bin. Das nur mal so als Hinweis für technisch interessierte Leute, neue Sony-Sensorvorstellung, drei Schichten, ähnlich Foveon. Einfach mal selber im Netz vielleicht suchen. Ich versuche noch einen Link rauszufinden und den in die Shownotes dazu zu packen.
Ja, wie gesagt, warten wir es mal ab, was da wirklich draus wird. Ich meine, Sensorvorstellung gab es in den letzten Jahren genug und nicht alles hat es zur Marktreife geschafft oder ist auch irgendwo eingebaut worden, was irgendwas mit dem Consumermarkt zu tun hatte. Aber auf alle Fälle immer gut, wenn überhaupt irgendjemand an den Entwicklungen weiterarbeitet.
Ja, genau.
Apropos weiterarbeiten.
Ja. Oh, danke. Sehr gut.
Ja?
Läuft.
Auf jeden Fall.
Weiterarbeiten fällt einigen Leuten in Südamerika wahrscheinlich schwer. Also zumindest, wenn sie mit Adobe-Kram arbeiten. Zumindest ab Ende diesen Monats.
Ja.
Da wollten wir auch mal ganz kurz nochmal ein Augenmerk drauf legen. Es ist ja eh schon immer eine große Kritik an Abo-Software. Dieses Vertriebsmodell steht zum einen bei vielen Leuten in der Kritik. Jeder hat da auch eine Meinung zu und jeder soll da auch von uns aus ja von halten, was er will. Das ist ja vernünftig.
Klar, auf jeden Fall.
Die Kritik ist ja die, dass man sagt so, ja, ist ja alles gut und schön mit dem Software-Mieten. Preise niedrig dadurch, aber dauernd bezahlen. Und wenn ich mal nicht bezahle, was ist dann? Ja, da wissen wir ja, dass es in Lightroom eigentlich ganz gut gelöst ist, wenn man nicht mehr bezahlt. Dann kann man zwar keine neuen Bilder mehr zum Katalog hinzufügen und auch keine Bilder mehr bearbeiten, aber man kann immer noch seine Bilder suchen und exportieren und drucken und so weiter. Das ist eigentlich ganz nett gelöst in Lightroom, finde ich. So. Trotz allem, man kann da Vorbehalte haben. Und jetzt kommt der Knüller aufgrund von irgendwelchen, ich sag mal, politischen Verstrickungen. Also die US-Regierung hat vielen US-Unternehmen untersagt, mit Venezuela irgendwie weiter Geschäfte zu machen. Okay. Kann man jetzt auch von halten, was man will, wollen wir hier nicht kommentieren. Es ist so, es gab eine Vorschrift, eine Anweisung und da haben tatsächlich die Unternehmen, die in den USA ansässig sind, einfach Folge zu leisten, da können die sich schlecht wehren. Aber Adobe hat da gleich mal, sag ich mal, ganz kurzen Prozess gemacht offensichtlich, zumindest am Anfang, deswegen schwappten die Wellen ganz hoch. Adobe hat die Lizenzen für alle Kunden in Venezuela quasi ja, auf Eis gelegt. Auf Anweisung der US-Regierung. Das bedeutet, die können einfach mit nichts arbeiten aus dieser Adobe Cloud-Abo-Dings-Geschichte. Ich fürchte sogar, dass auch andere Nicht-Abo-Modelle nicht mehr funktionieren, wenn Adobe die Lizenzserver abschaltet, weil, machen wir uns nichts vor, selbst die Software, die vor dem CC, also dem Creative Cloud-Abo-Dienst angetreten sind, selbst die haben regelmäßig mal den Lizenzserver gefragt, ob sie noch arbeiten dürfen oder nicht.
Ja, klar.
Und da sitzt Adobe sozusagen am längeren Hebel. An der Stelle und die müssen jetzt eben auf Geheiß ihrer Regierung, müssen sie das Arbeiten mit ihrer Software unterbinden. Da kann man jetzt wieder streiten. Ich habe gehört, naja, eigentlich nicht für alle Mitbürger von Venezuela, sondern eigentlich nur für einige kritische Stellen, wie zum Beispiel Regierung und Militär. Die sollen eigentlich nicht mehr mit so US-Produkten arbeiten dürfen. Das ist so eine Art Embargo, was da erlassen wurde. Aber ich kann mir vorstellen, das ist halt auch für Adobe schwierig, das organisatorisch umzusetzen. Also haben die gesagt, okay, wir ziehen für ein Land den Gesamtstecker. Das ist unschön, ich finde das auch nicht toll.
Auf gar keinen Fall.
Ich möchte das auch nicht erleben und an der Stelle sieht man mal natürlich, wohin sowas führen kann mit diesen ganzen Lizenzierungsmodellen, die über, ich sag mal, über Server, die woanders laufen, funktioniert. Es gibt ja immer die Möglichkeit, normalerweise, wenn ein Geschäft, ein Anbieter aus dem Markt geht, weil er zum Beispiel pleite ist oder einfach keinen Bock mehr hat, weiter Software zu verkaufen, damit Geld zu verdienen, dann hat er ja immer noch die Möglichkeit, am Ende, kurz bevor er bei sich das Licht ausschaltet, diese Lizenzierungsserver auf Durchzug zu stellen, also zu sagen, ja, ab jetzt wird die Lizenz immer als gültig von uns bewertet, weil wir gehen eh aus dem Business, uns ist das jetzt egal.
Oder, also quasi Dauer an,
ja. Oder diese Lizenzierungsserver-Software wird als Open Source zur Verfügung gestellt und irgendjemand anders kann die dann betreiben. Das wären Möglichkeiten, wenn man aus dem Business geht und das ist das, wovor ich mir bei Adobe im Moment am wenigsten Sorgen mache, dass das passiert, weil A, sehe ich nicht, dass sie den Laden schließen und B, würde ich tatsächlich erwarten, bei so einem Software, die von vielen Kreativen verwendet wird, wird dann auch eine Lösung gefunden für diese Lizenzserver-Problematik am Ende, am Geschäftsende sozusagen. Aber hier in dem Fall ist es ja eben eine einzelne Anweisung einer Regierung, die sagt hier, du darfst nicht mehr mit denen und den Geschäfte machen und dem leisten sie Folge. Sie haben es ein bisschen übererfüllt in meinen Augen und das Schlimme war, dass sie auch den Leuten gesagt haben, aufgrund der Rechtslage in den USA können wir euch auch das dafür bezahlte Geld nicht zurückerstatten, das ihr schon investiert habt in die Jahreslizenz womöglich.
Okay.
Das war nicht echt total daneben. Und das haben viele Leute so gesehen, da gab es einen ziemlichen, wie man heute so schön sagt, Shitstorm, zu Recht. Und hier jetzt die gute Nachricht zum Ende dieser Meldung. Adobe rudert zurück, oder die Juristen von Adobe haben eine Lücke gefunden, keine Ahnung, woher das kommt, aber auf jeden Fall können sie jetzt den Kunden, die Software nicht mehr nutzen können sie denen jetzt zumindest das Geld zurücküberweisen für die bezahlte Lizenz, die dann eben wertlos ist, weil nicht mehr nutzbar. Das wird wohl dann jetzt auch so gemacht.
Wobei das natürlich ein sehr schwacher Trost ist. Genau.
Das ist auf jeden Fall schlau. Wenn du arbeiten willst du arbeiten.
Also, genau. Also ich sag mal so. Ja. Also jetzt in unserem Fall, ne, wenn wir jetzt im Voraus bezahlen, dann reden wir von irgendwie 130, 140 Euro oder sowas fürs ganze Jahr. Und nehmen wir an, dass wir jetzt ganz am Anfang, ne, dann sind 140 Euro weg.
Weil wir beide nur das Fotografen-Abo haben und nicht die volle
richtig?
Creative Cloud.
Ja, richtig.
Die ist ein bisschen teurer pro Jahr.
Ja, richtig. Vollkommen klar. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du nicht arbeiten kannst, ist der Schaden ja viel größer als das bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das bisschen Kohle, was dir verloren geht, weil deine Lizenz nicht zurückerstattet wird. Aber so oder so, alles keine gute Lösung.
Ja, also auch da sehe ich wieder so einen Punkt. Ich bin ja, also wie soll ich sagen, das sollte man mal als Aufmerker wieder nehmen, um auch vielleicht auf politischer Ebene nochmal nachzudenken, welche Vorschriften da greifen, wenn Lizenzen nicht mehr funktionieren, nicht mehr erteilt werden durch einen Anbieter, den man eigentlich schon entlohnt hat und so weiter. Ob das alles so in Wildwest-Manier passieren können soll, habe ich meine Zweifel. So.
Apropos Wildwest-Manier.
Ja.
So ein bisschen wie im Wilden Westen geht es ja auch gerade in Köln zur Sache.
Du bist aber heute hier echt gut drauf mit den Überleitungen.
Ich bin hier heute für die Überleitung zuständig. Ja,
offensichtlich. Ich bin begeistert.
Ja, das glaube ich doch glatt. Es gibt Neuigkeiten zur Fotokina 2020.
Ja, wollen wir es gleich verraten? Es sind keine guten.
Achso, ich dachte jetzt sagst du, nee, das kann ich hier nicht sagen im Podcast.
Ah.
Es gibt den Termin nicht mehr. Doch, den gibt es natürlich noch.
Doch.
Ja, aber genau, der Termin steht nach wie vor. Aber es haben halt diverse große Player am Markt der Kölnmesse abgesagt und ihre Teilnahme abgesagt an der Fotokina 2020. Ihr erinnert euch vielleicht, ursprünglich oder eine ganze über Jahre war die Fotokina im September. Dann hat man im September 2018 entschieden, dass die Fotokina jährlich stattfinden soll. Die erste Ausgabe nach September 2018, das ist die Fotokina, wo der Dieter und ich auch zuletzt gemeinsam waren, sollte dann im Mai 2019 stattfinden. Dieser Termin wurde von der Kölnmesse relativ kurzfristig abgesagt. Und dann hieß es, okay, es geht jetzt weiter im Jahresrhythmus ab 2020 im Mai. Und der Termin steht auch nach wie vor noch. Ich habe damals ein relativ provokantes YouTube-Video auch dazu gemacht und gesagt, okay, die Messe stirbt durch diese Maßnahmen irgendwann. Und es beginnt so ein bisschen, ist so mein persönlicher Eindruck, was das Ganze betrifft. Denn
sie verändert sich auf jeden Fall.
Inhaltlich. Das ganz deutlich. Also sie hat sich ja eh sozusagen in den letzten Jahren schon sehr stark verändert, was die Größe und auch den Inhalt betraf. Und das scheint noch mehr zu werden jetzt, denn es gibt offizielle Announcements von Nikon, Leica und Olympus, dass sie an der Fotokina 2020 nicht teilnehmen werden.
Ja, Fuji übrigens auch nicht.
Genau. Fuji hat dann irgendwann nachgeschoben, gesagt, okay, wir auch nicht. Und man muss dann dazu sagen, wir beide erinnern uns an die Fuji-Fläche vom September 2018.
Fläche ist gut, das war ja fast die ganze Halle 2.
Ja, und auch noch der Gang mit der Fuji, mit der Instax-Ausstellung. Da fallen halt einfach große Flächen weg. Ne? Also ich meine, Olympus war 2018 im September mit dem Playground in Halle 1, hat quasi fast die gesamte Halle 1 bespielt. Fuji hat fast eine ganze Halle bespielt. Nikon so eine halbe, wie immer, würde ich jetzt mal sagen. Und Leica ist jetzt auch kein ganz kleiner Player, zumindest nicht für den Standort Deutschland auf der Leitmesse der Fotografie. Also da sind keine gute Nachrichten für Köln, meiner Meinung nach.
Ich sag mal so, wir können dem Ganzen auch was Positives abgewinnen.
Ja,
unser Hauptkritikpunkt 2018 war ja, dass es zu wenig Sitzflächen gab, also Sitzecken, wo man sich mal zusammensetzen und unterhalten konnte.
Oh, jetzt wird es so böse.
Ich sag mal, ich sehe da Potenzial für eine Verbesserung.
Stühle.
An der
Stühle.
Stelle. Da ist jetzt viel Fläche frei geworden.
So ein bisschen hat man den Eindruck tatsächlich, dass aus dieser Weltmesse, dass die Fotokina so ein bisschen das ereilt, was andere Messen, ich sag mal so, das klassische Beispiel ist ja immer, das jetzt rausgezogen wird, die CeBIT, aber es geht ja weltweit auch anderen Leitmessen so, dass es eben schwieriger wird, Hersteller davon zu überzeugen, an diesen Messen teilzunehmen und diese Rieseninvestments zu tätigen, und so ein bisschen wirkt das auf mich jetzt auch, was die Kölnmesse und die Fotokina betrifft.
Ja, ich kann das ja auch verstehen. Ich meine, so gerüchteweise haben wir das ja schon ein bisschen vorab auch hinter vorgehaltener Hand öfter mal gehört, was da wohl passieren wird. Wir haben es ja auch versucht, immer mal so ein bisschen schon vorab zu kommentieren und durchblicken zu haben. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was ist noch passiert? Die Messe ist ja auch kürzer geworden, also von den Tagen her. Weniger Tage und keinen Pressetag mehr vorneweg.
Ja.
So, das bedeutet ja für die Aussteller, die dort ausstellen, zwar finanziell denselben Aufwand, ja, mit ganzem Personal hin und Standbau und. Das wird ja nicht billiger, nur weil die Messe kürzer läuft. So, das heißt, der Pro-Tag-Aufwand ist finanziell höher, mit weniger Outcome, weil weniger Besucherkontakte, gleich weniger Werbeeffekt und so weiter. Da muss man sich das schon zweimal überlegen, ob man da ausstellt. Und das tun offensichtlich einige. Plus, ich hörte davon, dass gerade bei den großen internationalen Konzernen, die gesagt haben, ja, warte mal, Fotokina, das war ja mal die große Leitmesse der Fotografie, aber irgendwie haben die sich jetzt auf ein Niveau begeben wie eine nationale Messe, und dann behandeln wir die auch so. Das heißt, es gibt kein Geld aus dem Zentraltopf der Firma mehr.
Ja, verstehe.
Sondern einige, ich sag mal, Landes- oder Regionalniederlassungen oder europäische Organisationen müssen das komplett jetzt selber stemmen. Das heißt also, ne, wird nicht billiger, aber Einzelleute müssen mehr finanziell selber stemmen, einzelne Firmen, Abteilungen oder wie auch immer die organisiert sind. Das trägt ja auch nochmal dazu bei, dass jemand sagt, oh, da setze ich mal den Rotstift an, weil das wird jetzt aber echt knapp.
Ja, und das ist bestimmt in vielen Unternehmen ein Großteil des jährlichen Marketingbudgets, muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube, das ist schon eklatanter Batzen, mit dem man auch viele andere Sachen anstellen kann.
Ja. So, dann ist der Sonntag hinten weggefallen, was ja auch nochmal so ein publikumsstarker Tag ist, üblicherweise, für eben Consumer-Ansprache. Tja.
Naja, und dann im Prinzip das, was wir immer gesagt haben, da hat die Attraktivität halt auch einfach deutlich abgenommen. Ich meine, wir beobachten das ja jetzt seit Jahren quasi. Das ist ja tatsächlich mal in der Vergangenheit eine Möglichkeit gewesen, zum einen mit dem den Herstellern in Kontakt zu treten. Das ging immer noch, bei manchen besser, bei manchen weniger gut. Aber vor allem ist es eine Möglichkeit gewesen, neue Dinge zu sehen und in der Regel irgendwie auch anzufassen. Das ist ja aufgrund der Schnelllebigkeit des Marktes ganz anders. Es gibt Hausmessen bei jedem Fotohändler auf dieser Welt, aber in diesem Land zumindest. Jeder macht irgendwelche Hausmessen und Veröffentlichungstermine mit seinen jeweiligen Herstellern und so weiter und so weiter. Dann gibt's die ganzen regionalen Events und Festivals und da hat's so eine große Messe, die ja auch vergleichsweise träge ist, muss man sagen. Die hat's natürlich schwer, keine Frage. Auch der Eintrittspreis, da haben wir uns ja schon lange drüber mokiert. Ja, gut, machen wir uns nichts vor, den haben natürlich viele auch nicht bezahlt, weil viele Freikarten hatten. Aber wenn das eh schon so ist, dann schreibe ich den auch nicht dran, weil der schreckt natürlich die restlichen total ab. Also ja, ich gucke dahin mit so ein bisschen, mit so einer Mischung aus Bedauern und, ja, wie soll ich sagen, und Sorge, dass eben so eine riesige Messe, die wirklich eine Leit- und Weltmesse war, verschwindet.
Ja, jetzt auch in unserer Branche.
Ist halt genau.
So, für uns ist natürlich auch die logische Konsequenz, wir werden nicht da sein.
Also du meinst, wir haben Termin frei?
Nee, ich bin in der Zeit woanders natürlich.
Achso, okay, verstehe.
Also ich weiß nicht, wie du das machst. Ich hatte dich im Vorfeld so verstanden, dass du dann auch nicht nach Köln fährst.
Nein, in keinem Fall. So. Auf gar keinen Fall.
Ist schade, weil die ganzen Treffen auch mit euch da draußen, also wir sind uns ja eben da über die Füße gelaufen, das war immer ganz nett und so spontane, kurze Gespräche und naja, ja, aber wenn ich da keine großartigen Kontakte mehr zu Herstellern und so weiter knüpfen kann und mich mal mit denen unterhalten, weil die nicht da sind, warum soll ich dann da hinfahren?
Genau.
Und somit sehen wir uns dann wieder nicht. Also das ist auch irgendwie blöd, aber wir sagen es euch lieber schon mal vorher.
Ja, und eben für uns auch nicht änderbar. Ne? Also wir können am wenigsten für, glaube ich.
Ja.
Tja, ist halt jetzt so.
Richtig, told you so. Neuvorstellung kann man nicht nur auf einer Messe begehen.
Richtig.
Oder feiern. Und Sony hat ein neues Kameramodell vorgestellt in der Zwischenzeit. Ist jetzt nicht die brandaktuellste News, vielleicht habt ihr schon woanders gehört, höchstwahrscheinlich sogar, aber die Alpha 9 Mark II kommt.
Richtig. Alpha 9, im Prinzip das Top-of-the-Line-Produkt von Sony, kriegt halt seinen Nachfolger mit der, heißt ja nicht Mark II oder nur 2, ist auch egal, zwei. Also irgendwas.
Ja, heute heißt eigentlich Alpha Mark, aber ich glaube, Sony spart sich das.
Genau, Alpha 9 Nummer 2 quasi. Ja, was bekommt ihr, wenn ihr einen mittleren vierstelligen Betrag investiert? Ihr bekommt auf alle Fälle 10 Bilder pro Sekunde über den mechanischen Verschluss.
Sie hat immerhin noch einen. Nicht wie die Sigma FP.
Ja, das ist weniger, als wir es gewohnt sind aus unseren Top-of-the-Line-Produkten, also aus der Olympus EM1 Mark II und EM1X, die 15 Bilder pro Sekunde machen. Aber dafür muss man fairerweise natürlich auch sagen, ist der Sensor auch deutlich größer und hat wesentlich mehr Pixel, als wir sie zur Verfügung haben bei der Sony. Und die Sony macht 20 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss und das Ganze ohne Sucher-Blackout. Also ihr seht durchgehend das Bild. Das kennen wir von unseren Kameras auch schon so und das gefällt uns beiden, glaube ich, auch sehr gut.
Ja, ist angenehm.
Wenn zwischendurch nicht noch irgendwie ein Schwarzbild quasi kommt.
Gerade für eine Kamera, die sich im Sportsegment aufstellt und da zielt die A9 ja hinter. Die ist ja wirklich, also ist eine sehr, sehr gute Sportkamera, schon auf das Modell 1 gewesen und das Modell 2 wird da nicht schlechter werden. Definitiv für den Sportsektor prädestiniert und da ist das natürlich super. Das heißt natürlich auch bei allen anderen Sachen mit schnellen Bewegungen wie Wildlife, Eventfotografie, ist das alles ganz nett, ja.
Dafür ist sie einfach gebaut. Ne? So. Also 20 Bilder mit elektronischem Verschluss, kein Blackout, aber natürlich Rolling Shutter im elektronischen Verschluss.
Das ist leider so. Also das wirkt sich natürlich bei der Fotografie unter Umständen aus. Da kann man auch schon mal irgendwie, ich sag mal, einen verzerrten Ball dadurch mit Pech, haben.
Genau,
so, aber gerade für den Videoteil ist das natürlich immer noch, ich sag mal, ein störender Effekt, der unschön ist. Und der nimmt eben mit der Größe des Sensors zu. Das ist leider so, weil eben mehr ausgelesen werden muss und damit mehr Zeit vergeht, wenn man oben anfängt und unten aufhört mit dem Auslesen und dazwischen eine weitere Strecke hat. Genau. Dann kann es Rolling-Shutter-Effekte geben, wenn zeilenweise ausgelesen wird. Das ist nach wie vor bei dieser Kamera so. Deswegen das hier nur mal kurz erwähnt. Rolling-Shutter-Effekt ist leider nach wie vor sichtbar bei so einem großen Kleinbildsensor. Da leidet die EM1 Mark II auch ein bisschen drunter, aber da fällt es nicht so auf, weil der Sensor schneller ausgelesen wird und weil er kleiner ist.
Ja, genau. Und apropos schneller ausgelesen, das sorgt auch dafür, dass wir bei der EM1 Mark II 60 Bilder im elektronischen Verschluss machen, statt der 20, die Sony hat, aber wie gesagt auch mit weniger Auflösung und so weiter, ihr wisst es
alles. Genau, wir wollen das hier nur mal so als ein bisschen Vergleich damit, weil ich glaube, die meisten unserer Hörer können ein bisschen was damit anfangen, dass wir da ein bisschen einen Vergleichswert einfach mal einblenden sozusagen akustisch.
Genau. So, dann gibt es einen Hybrid-Autofokus, der Kontrast- und Phasendetektion hat und das Ganze auf 693 Phasenautofokuspunkten.
Verteilt.
Das bildet quasi 93% der Sensorfläche ab. Das ist wirklich gut, finde ich.
Das ist viel, ja.
Genau, also sowohl die Prozentzahl, also das ist fast bis an den Rand quasi der Autofokus funktioniert, als auch 693 Autofokusfelder sind jetzt auch nicht so wenig. Aber was ich besonders schön finde, ist eigentlich, dass es eine Augen-Autofokus-Erkennung gibt. Das sagen jetzt die meisten, okay, kann meine Kamera auch, richtig, das können viele. Das kann sie aber nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere.
Ja.
Und sie kann in beiden Fällen zwischen rechtem und linken Auge unterscheiden.
Ja, man kann das auswählen.
Genau,
auf welche scharf gestellt werden. Also man als Bediener kann auswählen, ob auf das rechte oder auf das linke Auge automatisch scharf gestellt werden soll. Und ich las, dass es auch einen intelligenten Modus gibt. Das kennen wir ja auch aus unseren Kameras. Ja. Aber was ich nicht rauslesen konnte aus der Meldung war, was macht der intelligente Modus? Mhm. Also bei uns ist es ja so, bei den Olympus-Kameras wird, wenn die Augenerkennung aktiviert ist, wird das Auge scharf gestellt, was am nächsten an der Kamera dran ist. Das nennt sich bei uns intelligent, also unseren Kameras, Entschuldigung, ich bin ja nicht Olympus.
Ach so.
Ich frage mich, wie ist das bei der Sony gelöst? Ich schätze mal ähnlich, aber an der Stelle müssen wir sagen, wissen wir gerade nicht.
So, dann gibt es ein verbessertes Gehäuse, also das ist nicht nur besser abgedichtet, sondern wohl auch aufgrund von User-Feedback sind einige Dinge einfach besser angeordnet, ergonomischer. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe das von irgendjemandem im Netz gelesen. Ich muss mal gucken, ob ich den Blogartikel nochmal finde, von jemandem, der tatsächlich das anhand der Bilder mal verglichen hat und gesagt hat, das ist genau das, was ihn immer an der Alpha 9 1 gestört hat. Und wenn da darauf Rücksicht genommen wird, dann finde ich das immer gut. Sag ich mal ganz offen. Also da sind Form und Position der AF-On-Taste sind verändert. Der auf On-Off-Schalter ist anders positioniert und der Joystick ist verändert worden. Und wenn das der Usability hilft, ist das immer ein gutes Signal vom Hersteller, finde ich.
Ja, vor allem fällt mir auf in den letzten Neuvorstellungen der Kameras, dass da wieder mehr Wert drauf gelegt wird auf Bedienbarkeit, dass eine Kamera auch in die Hand passen muss und das nicht mehr immer kleiner und mehr Touchscreen, sondern ich merke so generell, es kommen wieder mehr Knöpfe und man achtet mehr drauf von den Herstellerseiten, dass die an den richtigen Stellen sind und so weiter. Also Ergonomie wird jetzt gerade wieder so ein bisschen neu entdeckt, habe ich den Eindruck. Oder mehr betont.
Ja, genau.
Und das, das auch eben auch hier.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wenn wir mal miteinander auch ehrlich sein, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es schwierig ist, mit neuen Features zu punkten. Weil im Prinzip sozusagen, ich will nicht sagen, wir am Ende der Entwicklung ankommen, das sind wir garantiert nicht, aber wir beide sind jetzt schon lange darüber einig, dass immer wieder eine neue Kamera kaufen nicht dazu beiträgt, dass das Bild deutlich besser wird. Und dann sind natürlich so Dinge wie, das Ding liegt besser in der Hand, ich kann es noch intuitiver bedienen und so weiter, manchmal auch Verkaufsargumente, um sich überhaupt eine neue Kamera zu kaufen. Also insofern, das finde ich, finde es einen guten Weg erstmal.
Na, du weißt ja, unser Standardspruch, wenn jemand fragt, was soll ich mir für eine Kamera kaufen, da geht es ja nie um die Features oder irgendwas, sondern was wir beide ja sagen ist, du musst das Ding in die Hand nehmen und ausprobieren und bedienen. Und wenn du die Bedienung magst, dann kommt die in Betracht. Wenn du die Bedienung nicht magst, kann die Kamera die tollsten Features der Welt haben, dann wird das keine Liebesbeziehung werden und du nimmst sie nicht oft in die Hand und dann ist doch Quatsch. So, also insofern Ergonomie finde ich einen sehr, sehr wichtigen, also ist eigentlich für mich das Top-Feature.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
So, naja.
Und das hilft auch mehr als zwei US-2 SD-Kartenschächte. Das ist super, dass die Kamera das hat.
Ach, die hat das. Ah, das ist ja super.
Ja. So, ja, in der Tat.
Da sehe ich ja einen Vorteil.
Auf jeden Fall.
Das finde ich auch sehr gut. Beides den schnellen Standard, also beide Kartenschächte. Genau. Und Standard SD-Karten, ne? Und nicht irgendwas Abgefahrenes.
Ja. Was andere im Moment irgendwie vermehrt einbauen.
Ja,
genau. Dann kann sie mit USB-C geladen werden, glaube ich sogar, ne? Wenn ich es richtig gelesen habe.
Das weiß ich nicht.
Ah, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube ja.
Ist aber auch im Moment en vogue, dass es eigentlich fast jeder Hersteller einbaut, dass über Akkus in der Kamera geladen werden können.
Ja. und unterstützt eben zum Auslesen auf alle Fälle USB-C mit nach USB 3.2. Das heißt, ihr kriegt die Daten schnell von der Kamera runter. Und das ist auch nicht unwesentlich, wenn ihr viele produziert.
Wenn man es direkt aus der Kamera auslesen will, ja geht. Ja. Geht und geht schnell.
Mhm. Ja, und ich sag mal ganz offen, ich habe jetzt wieder festgestellt auf meinen Reisen, das ist ein echter Vorteil. Also sowohl das Laden in der Kamera, wir haben ja lange Diskussionen hier auch schon mal mit Usern und Erfolgen, glaube ich, und so weiter. Das Laden der Kamera auf Reisen ist mega. Ich benutze quasi im Moment die EM1X als Ladegerät. Ich habe also kein Ladegerät mehr mit. Ja, ich lade auch die EM1 Mark II Akkus da drin, weil ich muss nur schnell die Schublade austauschen.
Ja, ist klar.
Und ich kann super auslesen, ohne dass ich einen schnellen Kartenleser brauche. Der irgendwie. Und wir wissen auch bei unseren Geräten, an denen wir Dinge auslesen, die haben ja, naja, gut, ich will da nicht drauf rumreiten. Kein integriertes Auslesegerät mehr für SD-Karten. Mhm. Und dann ist das mega, wenn das relativ schnell geht. Und das geht tatsächlich auch mit den Olympus-Kameras wunderbar schnell. Ich finde das wirklich komfortabel und gut.
Mhm. Okay, ich kann deine Begeisterung darüber noch nicht nachvollziehen, aber ich war auch nicht so viel unterwegs in letzter Zeit, seit das geht. Ja. Dass man, wenn man mal einen Kamera-Akku in der Kamera laden kann, dass das von Vorteil ist, jo, sehe ich ein. Aber genauso gut ist es von Vorteil, wenn man Akkus extern laden kann. Nämlich, während man die Kamera benutzt, wird der zweite Akku schon geladen, damit man den nachher wieder frisch zur Verfügung hat. Alles das hat Vor- und Nachteile.
Auf jeden Fall.
Ich sehe auch ein, dass es natürlich cool ist, wenn man eine Powerbank dabei hat und kann dann mal eben, während man gerade nicht fotografiert, schon mal wieder den Kamera-Akku, während man wandert oder während man Auto fährt, nochmal nachladen und so. Das ist alles schön, jo. Klar, natürlich. Ja. Da muss man aber auch drauf achten, ist mir auch schon aufgefallen bei den Neuvorstellungen. Wenn man schon, geht es in der Kamera zu laden? Ja, nein, ist eine Frage. Und die andere ist, wann geht es? Also wie? Mhm. Muss die Kamera dazu ausgeschaltet sein oder kann die auch an sein? Wird sie dann vielleicht sogar mit Strom aus dem externen Akku womöglich versorgt und läuft weiter, wie es ja bei der EM1X gelöst ist und so weiter. Das sind auch nochmal so Fragen, die man haben kann, wenn es um externe Stromversorgung und Akkuladen geht. Können wir jetzt aber für die Alpha 9 Grad nicht beantworten, zumindest ich weiß es nicht.
Ich habe auch gerade hier nochmal nachgeguckt, ich kann es hier auch nicht so auf die Schnelle rauslesen. Ich kann nur sagen, sie hat 24 Megapixel. Und sie wird für wie viel kann ich sie kaufen?
Na, ich habe so den Eindruck für 5.500 Euro, so Pi mal Daumen.
Okay.
Ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle, würde ich sagen.
Ja.
Aber man sieht, es ist definitiv, das ist ein Gerät, was auf den Profimarkt zielt. Ne?
Genau.
Agenturfotografen, große Events bebildern und so weiter, also Berichterstatten.
Genau. Davon. Genau so. Und insofern wird es auch da Käufer geben, die Kamera kaufen werden, weil sie für ihren Job brauchen. Fertig.
Genau. So etwas Günstigeres gibt es. Also von einem anderen Hersteller.
Richtig.
Die Nikon Z50 wurde angekündigt oder vorgestellt.
Ja.
Wir wissen ja, Nikon hat die Z-Reihe ihrer Kameras, also die spiegellosen aus dem Hause Nikon, auf der letzten Fotokina groß präsentiert. Also 2018. Die Z-Kameras haben, also Z6, Z7, haben alle einen Vollformatsensor, Kleinbildformat. Und das ist schön und gut. Aber einigen Leuten offensichtlich entweder zu groß oder zu teuer. Und da hat man klar erkannt, hey, da brauchen wir nach unten eine Abrundung im Programm. Und da gibt es ja ein etabliertes Format, das vielen Leuten Spaß macht, was so einen guten Kompromiss darstellt. Und ich meine jetzt nicht Micro Four Thirds, sondern noch dazwischen, nämlich die APS-C-großen Sensoren.
Korrekt.
In der Nikon Z50 wird eben ein solcher werkeln mit einer Auflösung von knapp 21 Megapixeln. Mhm. Insgesamt ist die Kamera, ich sag mal von den Features her, recht ähnlich zur spiegelbasierten Schwesterkamera aus demselben Hause, die D7500.
Ja.
Ja, sie hat einen Hybrid-Autofokus, also ähnlich wie die gerade besprochene Alpha 9, mit allerdings nur 209 Messfeldern. Mhm. Wobei ich sage, damit kann man auch sehr gut arbeiten und zufrieden sein.
Auf jeden Fall.
Vor allem wegen der Bildfeldabdeckung, die auch hier um die 90% eben beträgt, was schon ganz ordentlich ist. Mhm. So. Hauptvorteil der Nikon Z50 würde ich sagen, man kann halt die Z-Bajonett-Objektive, die es gibt, anschließen. Man kann auch den Adapter betreiben und weiterhin ältere Objektive aus dem Hause Nikon damit betreiben. Das ist alles genau wie bei den größeren Z-Modellen mit dem Kleinbildsensor.
Ja.
Aber sie ist eben deutlich preiswerter, was den Einstieg in dieses System oder in dieses Bajonett angeht, wenn man sich das geben möchte. Und zwar soll die Kamera 950 Euro kosten, also nur die Kamera, und Verfügbarkeit soll Mitte November diesen Jahres sein.
Mhm. Wobei man jetzt mal dazu sagen muss, das Bajonett ist ja ein sehr großes Bajonett. Ja. Das ist schon außergewöhnlich groß, muss man fairerweise sagen. Der kleine APS-C-Sensor sieht da drin so ein bisschen so raus, als hätte man den aus Versehen da eingebaut, finde ich, rein optisch schon mal. Und der große Vorteil dieser kleinen, leichten Einschießkamera geht natürlich ein bisschen dadurch verloren, dass die Objektive für das Z-Bajonett relativ groß sind. Es sind zwar jetzt zwei neue Kit-Objektive angekündigt für genau die Z50. Mhm. Aber wenn ich das hier richtig lese, und ich bin echt kein Nikon-Fachmann, ne? Aber ich glaube, die bilden trotzdem den großen Lochkreis ab. Das heißt, die können auch den großen Sensor.
Lochkreis?
Den großen Durchmesser.
Am Wochenende eine Lochkreissäge gekauft.
Genau, Lochkreissäge, genau. Die da vorne jemand reingesägt hat in die Kamera.
Du meinst Bildkreis.
Genau. Also insofern dieser Vorteil sozusagen von kleineren Sensorformaten, der geht dabei so ein bisschen flöten. Ist so mein Eindruck, mein persönlicher. Deswegen. Für Einsteiger toll und für diejenigen, die einen engeren Bildausschnitt suchen, ist das bestimmt auch gut, weil ihr eben aufgrund des kleineren Sensors bei den, sag mal, 70-200 von Nikon für das Z-Bajonett, das es ja schon gibt, das Objektiv ist fertig, eben einen engeren Bildausschnitt habt als 200 mm Kleinbild, nämlich 201,5, also 300 mm Kleinbild, das ist bestimmt alles toll und gut, aber so dieser große Vorteil von spiegellos und klein, der geht so ein bisschen verloren, finde ich.
Mhm. Wobei ich den Eindruck hatte, dass Nikon damit auch gar nicht angetreten ist, mit der kleinen.
Nicht mit der Marketingaussage, nein, das stimmt.
Ne? So. Ja. Die haben sich entschieden, den Kleinbildweg zu gehen und da ist nun mal der Sensorgröße entsprechend das Glas größer und schwerer. Das ist nun mal so, das ist Physik.
Klar.
So. Bewusste Entscheidung haben die so gemacht, wollen die so haben. Hat natürlich den Vorteil, dass du das Altglas aus den vorigen Serien besser anbinden kannst oder denselben Bildwinkel und dieselbe Leistung beibehältst über den Adapter. Ja. Es gibt nichts geschenkt und jeder muss sich selbst überlegen, was er gerne haben möchte und was für ihn persönlich einen Vorteil oder einen Nachteil darstellt. Ist nach wie vor so.
Auf jeden Fall.
Aber ich sag mal, das Argument günstiger. Im Hause, in der Nikon-Reihe passt auf jeden Fall, das stimmt.
Auf jeden Fall.
Und wer gerne Telefotografie betreibt, für den ist die Brennweitenverlängerung, die entsteht, durchaus ja willkommen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann haben wir noch eine schöne Kameraneuvorstellung, die dich und mich natürlich am meisten interessiert und vielleicht auch die meisten unserer Hörer, könnte ich mir vorstellen. Hau raus das Ding, komm.
OMD EM5 Mark III. Wir haben ja alle lange drauf gewartet.
Wir alle?
Ich glaube, das kann man so im Namen der Community sagen. Viele haben da lange drauf gewartet. Ich glaube, die Vorstellung der EM5 Mark II ist ja mindestens vier Jahre her, sowas um den Dreh. Ja, bestimmt. Und jetzt ist sie da.
Ja, da haben wir
das angekündigt.
Muss ich mal kurz eine Sache vorwecken. Wir haben da wieder das typische Phänomen, wenn alle lange auf was warten, ne, dann schießen ja die Wünsche und die Vermutungen und die Gerüchte gerne mal ins Kraut. Dann ist die Erwartungshaltung übersteigert und wenn dann das reale Produkt kommt, sind alle wieder so, da hatte ich jetzt aber mehr erwartet.
Ja, das ist aber ja auch normal vielleicht, wenn man ehrlich ist, so im Technikbereich.
Also ja.
Ich folge ja auch vielen Technik-YouTubern, die so Handys und so einen Kram vorstellen. Da ist es ja immer so. Also das ist ja das Erstaunliche. Ja. Je länger man auf das neue Smartphone wartet, desto schlimmer hat es der Hersteller, wenn er es dann veröffentlicht. Also das ist immer wieder erstaunlich.
Jetzt habe ich aber trotzdem eine Frage an dich als Fachmann, der sich vor langer Zeit zumindest mit Kunststoffen beschäftigt hat und gut auskennt.
Ja.
Was sagt dir Polycarbonat?
Das ist auf alle Fälle ein kohlefaserverstärkter Kunststoff, glaube ich. Ziemlich sicher.
Klingt zumindest so, ne?
Der relativ leicht und robust ist. Also ich glaube, das ist so ein Kunststoff, der für viele Dinge, die schlagfest sein müssen und sowas verwendet wird.
Das war das Stichwort, schlagfest. Das war mir auch, ich bin jetzt kein Experte, aber meiner Laienmeinung nach steht Polycarbonat für sehr schlagfeste Kunststoffe. Ich glaube, dass die Scheiben im Eishockeystadion zum Beispiel, die Seiten, die an der Bande sind, ich glaube, die sind Polycarbonat.
Ich bin mir ziemlich sicher, auch alle modernen Autoscheinwerfer sind Polycarbonat.
Brillengläser sogar auch sehr.
Genau, oft. Sowas. Ja, genau. Also, genau so.
Flugzeugcockpits waren zumindest mal Polycarbonat. Vielleicht
sind sie immer
noch. Ja. Kann sein, also alles, was wirklich halten muss, wenn was drauf eindrischt, ist Polycarbonat. So, ich heb da jetzt drauf ab, weil ich gleich den ersten Punkt unserer Meldung, die wir gleich verlesen wollen, mal so ein bisschen gleich mal relativieren wollte, wo die Aufmerksamkeit noch hoch ist. Ich habe natürlich jetzt, vorweg verraten, ich habe die Kamera nicht in der Hand gehabt, ich habe sie noch nie live gesehen. Das ist schade. Das wäre schön gewesen, wenn es anders gewesen wäre, aber ich kann jetzt auch nur aus den ganzen YouTube-Videos zitieren, die ich mir angeguckt habe, die ganzen Reviews. Ja. Ich lag ein bisschen krank im Bett in den letzten Tagen, hatte Zeit dazu, also habe ich mir alles rauf und runter angeguckt. Und was ich da durchgängig oft gehört habe und auch in den Kommentarspalten war, was hat Olympus denn da jetzt gemacht? Wieso ist denn da mehr Kunststoff am Gehäuse? Und vor allem der obere Deckel. da wo die Bedienknöpfe und so ist, der ist halt jetzt aus Kunststoff und nicht mehr aus dem Vollen gefräst oder irgendeine Legierung Metall, sondern ist offensichtlich angeblich Polycarbonat. So, und da regen sich jetzt viele Leute drüber auf. Und ich muss sagen, entschuldige mal bitte, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses Polycarbonat, wenn es gut gemacht ist, widerstandsfähiger ist als eine Metalloberfläche. Das wird nicht springen oder reißen. Und wenn, dann erst ab einer Belastung, bei der auch das Metall gerissen wäre, in meinen Augen.
Ja, und die auch überhaupt nicht für die Kammer vorgesehen ist wahrscheinlich.
Sowieso.
So. Und das hat ja auch durchaus Vorteile. Wie gesagt, ist ein Kunststoff, der ist leicht, ne? Also
das ist ja das Thema. Ging jetzt bei der Mark III offensichtlich, wenn ich Olympus richtig verstehe, in ihrer Pressekommunikation, ging es darum, nochmal zu zeigen, wirklich eine kompakte Kamera, die leicht ist. Also da ein bisschen zu optimieren und sozusagen da nochmal an der Stelle ein Statement zu setzen, die aber trotzdem komplett wettergeschützt ist. Also ich glaube sozusagen die Schutzklasse von der EM1 Mark II auf ein noch kleineres Gehäuse übertragen und noch versucht wurde, dabei Gewicht zu sparen. So. Und deswegen gab es eine Entscheidung, diesen oberen Deckel nicht aus Metall zu fertigen, sondern aus Polycarbonat. Und ich bin da auch fein mit. So, das ist nicht mein Problem mit der Kamera.
Ja. Ich habe sie auch nicht in der Hand gehabt, wie du weißt. Also wahrscheinlich, wenn die Folge veröffentlicht wird, habe ich sie in der Hand gehabt, aber das hilft uns da nichts, in dem Moment nichts mehr.
Das ist ja das Schöne, wenn wir die mal in die Hand bekommen, ein bisschen damit rumspielen können, dann werden wir uns auch wieder dazu melden und dann auch unsere persönlichen Eindrücke kommentieren. Jetzt gibt es von uns eben
Erstmal
Aufzählung so der bekannten Fakten und was wir sonst so uns zusammenreimen können.
Genau, und ich habe aber so ein bisschen in Unterlagen geguckt und es ist eine Gewichtsersparnis von ungefähr 50 Gramm. Mhm. So, und das ist natürlich, also die Mark II hat 400 und ein paar Gramm gewogen. Und das ist natürlich ein bisschen was, wenn man da 50 Gramm einsparen kann.
Das ist mehr als 10%.
Genau, das ist ja schon mal ganz ordentlich, finde ich, so insgesamt. Und dann, ich glaube, das ist was, wo Olympus auch so ein bisschen drauf abgezielt hat. Da sind natürlich ein paar Dinge dadurch dann auch geändert worden, noch weitere. Und da gucken wir jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen drauf. An vielen anderen Stellen gibt es Detailverbesserungen. Zum Beispiel gibt es einen neuen Bildstabilisator.
Also den in der Kamera, den Sensor stabilisieren,
genau,
also IBIS mit Schlagwort. Ja, genau. Der ist eine halbe Blende, glaube ich, leistungsfähiger geworden, wenn ich es richtig sehe, zum Vorgängermodell. Ja. Wenn er zusammenspielt im sogenannten Sync-IS-Verfahren mit den beiden Objektiven, die es zurzeit gibt, die das können, also wo im Objektiv auch nochmal eine Stabilisierung eingebaut ist, eine optische, und die kommuniziert dann auch mit der Kamera und so weiter. Das nennt sich bei Olympus Sync-IS. Das ist das 300er 4.0 und das 12 bis 100 4.0, glaube ich.
4.0, ja.
Ja. Dann wird eine gemeinsam erarbeitete Stabilisierung von 6,5 Blendenstufen erzielt. Jetzt fragt sich jeder, ich habe das in einem Video gesehen, das war ein ganz gutes Beispiel, der Nils Häusler hat das gebracht. Was kann man sich eigentlich vorstellen unter den 6,5 Blendenstufen Entwackelung sozusagen oder Stabilitätsgewinn? Was bedeutet das? Das bedeutet ungefähr jetzt gesprochen, dass du, wenn du ein Bild normalerweise mit einer Hundertstelsekunde machen müsstest, damit es nicht verwackelt wird, dann kannst du es dann dank Stabilisierungstechnik mit einer Sekunde aus der Hand halten. Und es wird noch scharf, sofern sich dein Motiv nicht bewegt und wegläuft.
Mhm. Und das ist mal ganz anständig, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
So, dann ist der Sensor im Prinzip derselbe Sensor, der in der EM1X verbaut ist. Und ich glaube auch in der EM1 Mark II, die haben ja alle im Prinzip so mehr oder weniger denselben Sensor.
Das hat große Vorteile. Wenn man jetzt erst denkt, alter Scheiß. Ja. Nee, Freunde, das hat einen ganz großen Vorteil. Da komme ich gleich noch drauf. Der macht mich sehr glücklich.
Also auf jeden Fall ist es so, dass wir also jetzt auch in der EM1 Mark III 20 Megapixel haben. Mhm. Und es ist eine aktuelle CPU ergänzt worden, nämlich eine von den, wie heißen die denn nochmal, Trupic 8 CPUs aus der EM1X. Davon ist eine, die EM1X hat zwei, eine davon ist in die EM5 Mark III gewandert.
Die EM1 Mark II hat auch diese CPU drin. Ja. Und dass nur noch eine CPU in diesen beiden Kameras werkelt, führt zu dem einen kleinen Nachteil, dass diese künstliche, intelligente Autofokus-Nachführung nicht gemacht werden kann. Das kann nur die EM1X nach wie vor. Ansonsten gewinnt auch die EM5 Mark III jetzt das neue Autofokusverfahren, was ja schon aus der EM1 Mark II quasi für mich eine neue Kamera gemacht hat. Das wandert jetzt also auch noch in die EM5 Mark III, was ich eine sehr, sehr gute Entscheidung und eine tolle Weiterentwicklung auf dem Bereich finde.
Ja, und vielleicht dadurch, dass ich hier wirklich von vielen auch angeschrieben wurde in den letzten Tagen. Nein, dadurch, dass die zweite CPU fehlt, gibt es auch keinen Live-ND-Filter und es gibt auch kein High-Res aus der Hand. Das geht eben alles nicht, weil das macht bei der EM1X der zweite Prozessor, der macht quasi die ganzen Rechenoperationen, die notwendig sind, um diese Dinge zu berechnen. Das bekommt ihr alles mit der EM1 Mark III in diesem Fall nicht.
EM5 Mark III.
EM5 Mark III nicht, ja, sorry. Mhm.
Genau. Was ihr bekommt, ist ein, wie wir es kennen von Olympus, das Flip-Out-Display, also zur Seite wegklappen und dann in alle Richtungen verdrehen können. Das ist geblieben. Mhm. Sie hat ein bisschen eine neue Videofunktionalität. Man kann nämlich 4K-Video mit 30 Bildern aufnehmen. Leider nicht mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich weiß, viele da draußen, gerade YouTuber, wünschen sich 60 Bilder pro Sekunde, wozu auch immer. Aber das ist quasi gefordert heutzutage oft. Das kommt nicht. Aber es kommt was anderes, nämlich ein neuer Slow-Motion-Modus mit 120 Bildern pro Sekunde in Full HD. Ja. So, Full HD heißt 1920 mal 1080. Ja. Und da 120 Bilder pro Sekunde, das ist schon sehr nett. Weil das bedeutet, wenn man dann mit 30 Bildern pro Sekunde abspielt, was eben heutzutage Standard bei Videowiedergabe auf Bildschirmen ist und vor allem bei YouTube, dann hast du eine vierfache Zeitlupe.
Also der, genau.
Ne? Es wird gebremst, der Film. Und das sieht sehr smooth an, die Bewegung, sehr schön aus.
Auf jeden Fall.
Das ist eine Nettigkeit so. Leider hat die Kamera aber etwas nicht, was eigentlich schön gewesen wäre, wo ich eigentlich darauf gewettet habe, dass sie das einbauen. Aber okay, vielleicht muss das Gehäuse so klein werden. Da ist jetzt also kein Kopfhörerausgang drin. Also ein Mikrofoneingang da, aber kein Kopfhörerausgang. Das heißt, man kann zwar ein externes Mikrofon anschließen, aber man hat Schwierigkeiten, den Ton zu überprüfen. Und das wissen wir beide ja nun aus der Praxis wie keine zweiten quasi. Wenn du den Ton nicht überprüfen kannst, das ist echt also schwierig dann, weil man fängt sich immer irgendwelche Störgeräusche ein und man hört es nicht. Man nimmt also ein Video auf und denkt, man hat alles im Kasten und stellt dann hinterher fest, dass der Ton nicht brauchbar ist. Das ist leider, leider echt keine gute Lösung an der Stelle. Schade.
Ja, also gibt es natürlich einen Workaround, ne? Zum Beispiel ein Mikrofon kaufen, was einen Kopfhörerausgang hat, um es da anzuschießen.
Ja.
Also, so, aber es wäre schon schön in der Kamera gewesen. Uns beiden ist auch klar, dass viele, die so ein bisschen professionell Video machen, sowieso nicht in der Kamera den Ton aufzeichnen wollen, aber ja, aber trotzdem wäre es für so, ich sag mal, den, der ab und an mal ein bisschen Video macht, schön gewesen, er könnte den Ton monitoren, so schnell mit seinem In-Ear-Headset, was er eh dabei hat, mal einmal schnell ranschließen und mal hören, wie hört sich das hier eigentlich gerade an? Muss ich ihn lauter machen, leiser machen? Muss ich das Mikro ein bisschen anders ausrichten? Brauche ich die tote Katze drauf oder geht das mit den Windgeräuschen so noch? Und so weiter und so weiter.
Das wäre auch meine große Bitte mal an alle YouTuber da draußen. Ey Leute, das mit den Windgeräuschen, das muss doch wirklich nicht sein. Könnt ihr das mal versuchen, alle gemeinsam so ein bisschen in den Griff zu kriegen? Und das ist das, was man wirklich nur hört, wenn man einen Kopfhörer aufsetzt und da selber mal reinhört. Ja,
ja, weil das siehst du auch im Pegel nicht. Das ist das Problem daran. Das,
ja,
oder kaum.
Schlimm.
So, wir haben einen SD-Karten-Slot.
Ja, der nur unterstützt einen. Ja,
UHS 2.
Dafür ist er schnell, genau. Einer, aber schnell. Genau.
Mhm. Ja. Es wird, also zumindest im Moment angekündigt, keinen Batteriegriff geben.
Ich habe auch nichts davon gehört, nein.
Aber es gibt einen Zusatzgriff für besseren Halt.
Richtig. Also der setzt vorne ein Stück sozusagen, da wo die Hand so ums Gehäuse rumgreift, so ein Stück vor. Das kennt ihr schon von der EM5 Mark II, die hatte so einen Griff auch. Damit wird der Griff ein bisschen tiefer, was mit Sicherheit angenehmer ist zum Halten. Obwohl die EM5 Mark III auch einen ausgeformten Handgriff schon hat eigentlich. Die ist nicht ganz flach.
Ja, genau.
So, aber vor allem wichtig ist, der setzt unten am Kameragehäuse unten noch ein bisschen was an, sodass der kleine Finger nicht so sehr in der Luft hängt.
Genau.
So, aber keine Batterie drin, kein Hochformatauslöser. Das gibt es im Moment angekündigt zumindest nicht.
Ja, richtig.
Also nicht angekündigt, es gibt es nicht so im Moment. Mhm. Ja. Was die Kamera gut hinkriegt, und da kommen wir zu dem Punkt, warum sie doch für Video und vor allem für Vlogger sehr interessant ist. Sie hat auch den guten kontinuierlichen Autofokus geerbt, der auch im Video läuft und gute Ergebnisse zeigt, vor allem, weil er das Gesicht nachverfolgen kann von jemandem, der ein bisschen sich im Bereich des sichtbaren Bereichs der Kamera bewegt und ein bisschen drauf zu oder ein bisschen davon weg. Also man darf jetzt nach wie vor keine Wunder erlauben, ja, dass man irgendwie eine startende Rakete verfolgen kann oder so, aber das Face-Tracking ist deutlich besser geworden, weil, wie gesagt, mit der Firmware geerbt aus der EM1 Mark II. Und wenn man das alles zusammenfasst, also 4K-Auflösung mit immerhin 30 Bildern pro Sekunde, Flip-Out-Display, leichte Kamera, kleines Gehäuse, sodass das Ding auch auf einen relativ preiswerten Gimbal draufpasst, sodass die Kamera schon mal stabilisiert ist, schön schwebt sozusagen. Ja. Plus der Gimbal bleibt bezahlbar, weil er kein Monster sein muss. Und man kann ihn auch noch halten in der Hand, ohne dass der Arm abfällt nach 2 Minuten. Ja. Das alles zusammen würde ich sagen, das ist eine ganz gute Videokamera für Vlogger. Mhm. So, und Vlogger haben auch nicht gerne einen Kopfhörer auf, während sie vloggen.
Ach so.
Passt das vielleicht ganz gut. Also ich habe selten welche gesehen mit Kopfhörer auf. Ich fände es ja gut. Ich fände es gut. Zumindest so einen kleinen Knopf im Ohr. Kann ich nur empfehlen, aber naja. Oh. Anderes Thema.
Verstehe. dann gibt es im Prinzip eine ganze Menge auch an Ergonomie und Gehäuse. Veränderungen, sage ich jetzt mal.
Mhm. Hatten wir ja schon das Thema,
auch, genau. Genau, das kann auch am Ende nur jeder von euch für sich entscheiden, ob das für ihn relevant ist oder nicht. Aber auf alle Fälle ist es so, dass die Kamera auf der linken Schulter hat sie im Prinzip die Bedieneinheit geerbt von der EM1 Mark II. Das heißt, da ist jetzt dieses Feld, wo ihr auf HDR umschalten könnt, so ein doppelter Schalter quasi.
Drucktaste und oben in der Mitte von so einem runden Knopf.
Von so einem runden Knopf, genau. Und darunter ist der Anschalter.
Ein Hebelchen und off.
Genau. Ja. Das ist jetzt auf der linken Oberseite der Kamera.
Alles links.
Und auf die rechte Schulter quasi, also rechts neben dem angedeuteten Spiegelkasten, wo ihr wisst, da ist kein Spiegel drin, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dahin ist gewandert das Hauptbedienrad. Das heißt, da, wo ihr das Moduswahlrad, wo ihr die Modi einstellt. Bei diesem Modi ist übrigens auch was dazugekommen, kommen wir später noch zu. Und dann sitzen dort auf der rechten Schulter der Auslöser natürlich, die beiden Räder für Blenden, Zeitverstellung.
Was ich sehr schön finde, dass zwei Räder geblieben sind, trotz der Ambition, Platz zu sparen. Das wäre ja das Einfachste gewesen. Dann lassen wir einfach mal wieder ein Rad weg.
Auf jeden Fall.
Finde ich sehr schön, dass das weiterhin zwei Räder sind, weil das macht das Bedienen echt angenehm und komfortabel.
Total. Und sie hat trotzdem auch, glaube ich, oben auf der Schulter, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Bildern eine Belichtungskorrekturtaste geerbt.
Ja.
Die neben dem Rekordbutton für die Videoaufzeichnung quasi ist. Mhm. Auch das finde ich ganz gelungen, ehrlich
gesagt. Und ich habe irgendwo gesehen, dass das alles da oben an der Stelle ist. Eine ISO-Taste.
In den extra ISO-Taste gibt es auch, genau. Aber lass mich kurz überlegen, das hatte ich auch gesehen, wo ist die hingewandert?
Ja, direkt hinten rechts, schräg außen, wo der Daumen sozusagen
genau,
normalerweise da ruht. In der Nähe, was ich ganz praktisch finde, da liegt ja bei der EM1 Mark II liegt da auch eine Taste, eine
Funktionstaste, und zwar die man Fokusfelder anzusteuern
belegen kann. Ja, und ich schätze mal, es wird auch bei der EM5 Mark III so sein, dass man viele dieser Tasten umbelegen kann, wenn einem das
nicht passt. Ja, stimmt.
Das heißt, ich hätte auch schon an der EM1 Mark II selber die Möglichkeit, aus dieser Taste, die da ist, am Gehäuse, eine ISO-Taste zu machen. Ja. Ich benutze einen anderen Weg, die ISO zu verstellen, das ist jetzt aber nicht Thema hier. Aber ich finde es schön, dass es da so eine ISO-Taste gibt. Und ich sag mal, für Einsteiger, die da nichts umkonfigurieren müssen, eine Kamera einschalten, finden sofort den Knopf, wo sie die ISO-Empfindlichkeit. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja.
Auf jeden Fall.
So, und auch mit dem Schalter hier on-off links, ne?
Ja.
Das ist ja auch eine Diskussion, Windows und Mac. Zwei Schächte in der Kamera sind wichtig oder nein, sind sie nicht. Also An-Ausschalter links. Ich verstehe das Argument, dass viele Leute sagen, sie finden das doof. Sie möchten gerne die Kamera mit einer Hand, wenn sie sie aus der Tasche oder vom Gürtel oder sonst wo hochnehmen, schon mit der rechten Hand einschalten können, während sie auf dem Weg zum Auge ist. Das spart Zeit. Ja, das Argument verstehe ich, das stimmt auch. Da bin ich ganz auf eurer Seite. Mhm. Ja. Aber was ist denn bitte wichtiger, ob ich die Kamera schnell eingeschaltet bekomme oder ob ich sie, wenn sie an ist und am Auge, dann mit der rechten Hand prima bedienen kann, alles, was ich da brauche? Das finde ich persönlich wichtiger. Mir ist das egal, ob der Schalter links ist oder was weiß ich wo. Also man sollte schon drankommen können.
Achso, okay, sehr gut. Ich wollte gerade Vorschläge machen.
Ja, danke, Frank. Sehr schön, sehr lieb von dir. Also für mich ist es kein
Problem. Unter der Akkufachklappe wäre auch noch ein schöner Platz.
Hinter der Klappe, das wäre eine gute Idee.
Genau.
Ja, am besten aber so, dass man mit einem spitzen Gegenstand. So ein Mäuseklavierschalter, weißt du, das wäre mega. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also Schalter on-off links finde ich kein großes Problem. Ich habe mich da noch nie dran gestört. Ich weiß, dass es, wie gesagt, draußen es ist 50-50. Manche mögen das, manche mögen das nicht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es okay, dass der On-Off-Schalter da ist. Wenn ich die Kamera hochnehme, habe ich die linke Hand meistens frei, um kurz mal eben diesen Schalter zu bedienen. Und dann habe ich fast denselben Effekt. Also die Kamera ist bei mir an, wenn sie am Auge ist. So, und dann freue ich mich, dass der ganze Bedienkram, den ich dauernd brauche, wirklich dauernd, nicht nur beim Ein- und Ausschalten einmal kurz, dass der da ist, wo er hingehört und mit einem Daumen und Zeigefinger eigentlich alles erreichbar ist. Das finde ich gut gelöst, muss ich sagen, für mich.
Auf jeden Fall. Gewicht. Ein Teil der Gewichtsersparnis resultiert daraus auch, dass ein anderer Akku zum Einsatz kommt.
Mhm.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, neuer Akku.
Ja, nee,
so ist eben. So ist nicht. Es ist kein neuer Akku, sondern es ist quasi derselbe Akku wie der bei der EM10 seit Generation 1 verwendet wird. Der BLS 50.
Naja, das ist nicht der seit Generation 1, um mal ganz genau zu sein. An der
aber Stelle. Genau,
es ging mit BLS 5 los und 50
ist
quasi der baugleiche Akku vom Gehäuseform her. Der 50er hat nur diesen Info-Pin mehr und so weiter und Sicherheitskram. Mhm.
Aber theoretisch eben der aus der EM1 Mark 10 erwachsen ist quasi, der bei der EM1 Mark 10 Mark 3, genau, bei der EM10 Mark 3 der Standardakku ist, das ist der BLS 50 und der kommt jetzt auch in die EM5 Mark 3.
Ja. Möchtest du noch mal ein paar Kameranamen sagen? Einfach so.
Wahllos. Auch noch welche schon mit Mark IV und Mark V? Nur
ja,
so zum Spaß?
Ja. Also nochmal klar, aus der EM10-Reihe der Akku.
Genau.
Der ist jetzt in der EM5 Mark III reingekommen. Der BLS Richtig. 50.
Genau. Nicht mehr der BLN1.
Genau.
Wie es vorher bei der Mark II der Fall war.
Richtig. So. Was hat Vor- und Nachteile?
Genau. Er ist leichter, er ist kleiner, aber er macht halt auch ein paar weniger Bilder.
Ja, und zwar, ich sag mal, mehr als die Hälfte weniger, wenn ich die Zahlen, die Olympus selber offiziell angibt, richtig lese.
Okay.
Also
okay.
Beim BLN1, bei der EM1 Mark II, war angegeben, dass es 750 Aufnahmen laut CIPA-Standard damit gibt, mit einem vollgeladenen Akku. Mit dem neuen BLS50, also neu im Sinne neu in dieser Kamera, nur noch 310 Bilder mit einer vollen Akkuladung. Der ist halt kleiner, der hat weniger Leistung drin, weniger Kapazität.
Gut, jetzt kann ich mich täuschen. Ich gucke hier auch gerade in so ein Olympus-Dokument. Mhm. Da steht 310 bei beiden.
Da. Ja, dann.
Das muss ja also nachreichen.
Pass auf, dann erklär ich jetzt noch was zum Laden. Und du surfst in der Zeit mal auf die Olympus-Homepage mit den technischen Daten für die EM5 Mark II. Weil da habe ich meine 750 Aufnahmen gestern hier gezaubert.
Okay.
Guck mal bitte, ob ich mich da verlesen haben sollte. So.
Mache ich natürlich.
So, und ich sag euch, dass die neue EM5 Mark III eben auch dem neuen, dem neuen Meme folgt oder dem neuen Usus, so heißt es korrekt, dass der Akku auch in der Kamera geladen werden kann. Aber, und deswegen hatte ich das eben schon mal kurz eingeführt, achtet bitte drauf, es geht nur, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Nur dann wird der Akku in der Kamera geladen und Strom wird über den USB-Port zugeführt. Und das finde ich schade, ehrlich gesagt, kein USB-C, sondern weiterhin ein Mini-USB-Stecker. Also da hat man irgendwie am alten Standard festgehalten. Es mag dafür gute Gründe geben, die kenne ich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, wenn heutzutage noch Geräte auf den Markt kommen, die einen USB-Stecker oder eine USB-Buchse besser gesagt haben und die ist nicht USB-C. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber es ist, wie es ist. So, warst du erfolgreich in der Zwischenzeit? Nee, höre ich schon.
Doch. Hier steht Bildaufnahme, ca. 750 Aufnahmen im Quick-Sleep-Modus.
Ja, den benutzen wir doch alle.
So. Tja, ich glaube, das werden wir nachreichen müssen.
Da wird sich bestimmt jemand bei uns melden.
Ja, weil machen wir uns jetzt vor. Also ich habe hier gerade nachgeguckt, der BLS 50 hat 8,5 Wattstunden und der BLN1 nur 9,3 Wattstunden. Das heißt, da ist kaum ein Unterschied in der Kapazität des Akkus. Deswegen kann es nicht halb so viel sein.
Ja, aber die neue CPU, die muss doch mehr arbeiten.
Ja, aber wie gesagt, in meinem Olympus-Dokument steht beide nach CIPA 310. Aber ich bin mir jetzt auch unsicher.
So.
Wir reichen das nach, würde ich sagen.
Da haben wir also verschiedene Quellen, verschiedene Angaben. Ja. Sehr schön. Ja,
das läuft.
Mensch. Was aber unstrittig ist.
Ja,
auf jeden Fall. Wieder auf festen Grund hier zurückzukommen. Der Sensor, der ist ja eben aus der EM1 Mark II beziehungsweise aus der EM1X jetzt in die EM5 Mark III gewandert. Und ich sagte, das hat Vorteile. Also nicht nur, dass er 4 Megapixel mehr Auflösung hat als die Vorgängerkamera EM5 Mark II, sondern er hat eben auch die Phasendetektions-Autofokus-Module mit im Sensor übernommen, weil die sitzen im Sensor. Und das sind 121 Stück in Kreuzlinienform, also sehr gutes Messen, sehr empfindlich, ausgeführt. Also mit anderen Worten, man kann wirklich denselben Autofokus, dieselbe Autofokusleistung, dieselbe Knackigkeit beim Zugreifen, auch im schummrigen Licht und so weiter, wie von der EM1 Mark II und der EM1X erwarten.
Ja.
Und für mich ist der Burner an der ganzen Sache ja der, den habe ich schon immer bei der EM1 bewundert, dass man eben dadurch die Objektive, die nicht für Micro Four Thirds, sondern für Four Thirds gebaut wurden, wo es noch einen Spiegelkasten gab, dass man die damit jetzt weiterhin sehr, sehr gut verwenden kann. Und das ist eine Abrundung im Portfolio von Olympus, die ich sehr begrüße. Viele andere da draußen auch. Ich weiß, es gibt viele Fans von dem Altglas. Das ist nämlich nach wie vor gut. Das ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber hervorragende Abbildungsleistung. Und das finde ich echt mega toll an der Stelle, weil Olympus hat bisher immer gesagt und sich auch daran gehalten. Das ist ja das Schöne. Ne? Vertrauen baut man ja auf, indem man mit kleinen Schritten immer wieder das tut, was man auch gesagt hat. Und das haben sie. Sie haben immer gesagt, es wird immer eine Kamera im Micro Four Thirds Segment bei uns geben, die Four Thirds Objektive nach wie vor unterstützt. Da muss zwar so ein Abstandshalter, so ein Adapter dazwischen, aber ansonsten bauen wir mindestens immer eine Kamera, eine aktuelle Kamera, die auch das ältere Glas, also die, man hat ja investiert, da steckt ja viel Geld drin in diesen Optiken, dass das nach wie vor verwendbar ist. Und da haben sie sich dran gehalten, fand ich schon immer gut, weil das war immer die 1er-Reihe, also immer die EM1. Die hatte immer so einen Sensor drin, der eben Phasendetektionsmodule hatte und damit war das immer gewährleistet. Die EM1X hat es fortgeführt, das war auch schon sehr schön, da habe ich mich ja gefreut an der Stelle, dass es so ist, auch wenn ich mir die Kamera nicht kaufe, aber fand ich gut. Und jetzt sieht man, Mensch, sie stellen das auf noch breitere Schiene bei Olympus, auch die, ja, man sagt ja, kleineres Modell oder Schwesterkamera oder und so weiter, die macht es jetzt auch und damit haben wir natürlich gerade die, die noch diese älteren Objektive haben und lieben, noch mehr Auswahl und können uns noch mehr unser Lieblingsmodell an Kamera da raussuchen. Das finde ich wirklich ganz hervorragend, kann ich nur dick Dankeschön sagen, gut gemacht, toll, sich wirklich an die eigenen Aussagen auch gehalten an der Stelle, das baut Vertrauen auf, prima. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich komme natürlich ein bisschen dumm vor jetzt, ne?
Ach so.
Dass ich damals, als ich viele von diesen älteren Objektiven hatte, dass ich die schon verkauft habe.
Ja.
Hätte ich das mal gewusst, ne? So hätte ich eine Glaskugel gehabt, ne?
Ja, naja. Richtig. Gut, eine Glaskugel hätte ich hier leihen können, aber ob du es dann gesehen hättest,
ich weiß auch, wo man eine kaufen könnte, aber gut.
Ja.
So, okay. Herzlichen Glückwunsch an alle da draußen, die an den Four-Thirds-Gläsern festgehalten haben und die auf einem reichen...
Oder von Dieter welche gekauft haben.
Ja, euch beglückwünsche ich auch, wirklich, sehr. Ja. Ihr habt alles richtig gemacht. Sehr schön.
So, es gibt natürlich einen High-Res-Modus, so wie wir ihn auch kennen aus den anderen Modellen. Einen, der vom Stativ funktioniert, nicht aus der Hand, habe ich vorhin schon mal gesagt, weil die zweite CPU fehlt.
Das finde ich auch sehr schön im Übrigen. Da herrscht jetzt endlich ein bisschen Klarheit auch in der Benennung. Das ist mir aufgefallen. Mit der Einführung dieser Kamera hat Olympus auch die Bezeichnung des High-Res-Modus geändert. Der heißt nämlich jetzt offiziell Tripod High-Res-Shot. Also Stativ, hochauflösender Modus auf Deutsch. Mit anderen Worten, da steckt schon im Namen drin und das wird auch in allen technischen Dokumenten so ausgeschrieben, damit man weiß, Achtung, das ist der, der vom Stativ funktioniert. Im Gegensatz zu dem, der in der EM1X drin ist, der auch Handheld.
Handheld heißt.
Finde ich sehr schön, dass man das unterscheidet und auch klar macht. Man hätte ja sonst erwartet, ne? Typisch Marketing, erstmal alles draufschreiben, was theoretisch geht, klingt immer gut, ne? Ja, und dann stellt sich raus, aber es gibt Einschränkungen. So finde ich das klar und jeder weiß, worauf er sich da freuen kann.
Auf jeden Fall. Es gibt einen Pro-Capture-Modus, den kennen viele, mögen viele. Also quasi, es werden schon Bilder in den Zwischenspeicher der Kamera geschrieben, solange man den Auslöser nur halb durchgedrückt hat. Wenn man dann ganz durchdrückt, dann werden die letzten, kann man einstellen wie viele, aber im Standard 15 im Zwischenspeicher befindlichen Bilder noch mit abgespeichert, obwohl man noch gar nicht durchgedrückt hatte. Das ist besonders dann wichtig, wenn sich Dinge bewegen und überraschend passieren und man sagt, okay, ich halte schon mal in die Richtung, aber wirklich durchdrücken möchte ich erst, wenn wirklich was passiert. Dann verpasst man manchmal den richtigen Moment. Dabei hilft der Modus, den kennen wir auch aus der 1 Mark II und der 1X. Ja. Es gibt auf dem Modus-Wahlrad
warte, ganz kurz noch, bevor du darauf kommst. Bei ProCapture muss man dazu sagen, das ist natürlich kein Standard. Den muss man aktivieren in der Kamera.
Muss man einschalten.
Das ist ein Modus, der zur Verfügung steht, der dann aber auch wiederum vom mechanischen Verschluss auf den elektronischen umschaltet. Und da dann ein bisschen mit dem Rolling-Shutter-Effekt zu kämpfen hat. Also es ist nicht immer nur alles Licht, es gibt auch ein bisschen Schatten. Aber ansonsten ist das Pro-Capture wirklich eine ganz coole Erfindung. Ihr habt das bestimmt alle schon mal gesehen, stellt euch vor mit dem platzenden Luftballon. Also so eine Wasserbombe, ne, so eine klassische, wenn die angepiekst wird. Weiß man ja nie, wann die jetzt wirklich platzt, weil der die Nadel hat, sticht halt irgendwann zu. Und mit Pro-Capture kann man wirklich den idealen Moment dann hinterher aus der Wust an Bildern dann rauswählen und das eine veröffentlichen, wo das ideal ist, wie man das haben will. So, das nochmal kurz ausgeführt an der Stelle. Jetzt kommst du mit deinem neuen Einstellrädchen.
Ja, also das Moduswahlrad obendrauf hat jetzt einen eigenen Punkt, der B wie Bulb heißt. Das gibt es auch bei Olympus Kamera schon. Bei der EM5 Mark II war das nicht der Fall, bei der EM5 Mark III schon. Da könnt ihr jetzt den Live-Bulb-Modus, den Live-Time-Modus und den Live-Composite-Modus separat anwählen über das Haupteinstellrad und müsst nicht im manuellen Modus bis ganz nach hinten, also über die 60 Sekunden hinaus drehen, was oft ätzend ist, wenn ihr zwischen dem manuellen Modus und einer Langzeitbelichtung wechseln wollt, dann ist das nicht schön. Wenn ihr jetzt die klassischen Fotografen seid, die sagen, ich mache alle meine Bilder im manuellen Modus und dann willst du mal schnell eine Langzeitbelichtung machen, dann ist das doof, dass du permanent an dem, in meinem Fall, hinteren Wahlrad ganz nach links drehen musst, bis über 30, 60 Sekunden, bis du bei Live-Comp irgendwann angekommen bist. Ja. Dafür gibt es jetzt auf dem Moduswahlrad der EM5 Mark III einen eigenen Punkt.
Genau, den gibt es bei der EM1X auch schon.
Genau.
Den habe ich damals schon toll gefunden. Der ist jetzt auch in dieses Modell gewandert, weswegen ich vermute, dass es auch in Folgemodellen so gelöst wird. Weil diese Live-Composite, Live-Time, Live-Bulb-Modi, die sind was Besonderes bei Olympus, dass es die da gibt. Und die sollten eigentlich leicht erreichbar sein. Die wurden bisher immer so ein bisschen verschämt versteckt, hatte ich fast den Verdacht. Aber das sind ja Paradepferde an Features und die kann man jetzt viel schneller erreichen. Finde ich eine super Sache, da diesen B-Modus auf dem Hauptwahlrad einzuführen. Ich habe das bei mir bei der EM1 Mark II so gelöst, da habe ich drei selbstprogrammierbare Programme auf dem Wahlrad. Eins davon ist genau das. Der springt nämlich bei mir dann auch schon auf Live-Composite und dann muss ich an dem hinteren Wahlrad nur noch mal zweimal nach links oder zweimal nach rechts drehen, um vielleicht den einen der drei beiden anderen Modi dann anzusteuern. Genau diese Vereinfachung habe ich mir schon selber gebaut. Jetzt ist sie offiziell mit B gekennzeichnet oben auf dem Wahlrad. Wunderbar. Sehr schöne Sache. Mhm.
Dann haben wir noch ein bisschen was bei Datenübertragung, was die Mark III auch von der 1X geerbt hat, glaube ich.
Ach, du kennst das von der 1X, wie das funktioniert? Mit dem Bluetooth?
Ich benutze das ehrlicherweise nicht.
Ja, weil mir war es ein bisschen unklar. Wie gesagt, ich habe nur Videos gucken können. Okay. Und da erzählen Leute was und dann weiß man ja nie, ne, erzählen die gerade das Richtige oder haben sie selber falsch verstanden. Also für mich waren die Videos, die ich gesehen habe, nicht ganz schlüssig zueinander.
Okay.
Was ich verstanden habe, ist, dass der Datenübertragungsmodus der EM5 Mark III insofern geändert wurde, dass sie jetzt immer auf dem Bluetooth-Modul immer an ist und erreichbar ist als Gerät.
Also okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay,
ja, tatsächlich? Also das ist die Neuerung. Das Bluetooth-Modul bleibt quasi immer an. Selbst wenn du den Schalter oben der Kamera auf Off stellst, ist sie weiterhin ein Bluetooth-Target.
Oh, okay.
Ja, das ist gar nicht so doof, die Idee. Und das heißt, du kannst auf deinem Smartphone, das du dabei hast, oder deinem Tablet, kannst du das Gerät über Bluetooth entdecken, koppeln. Also das Koppeln machst du natürlich sinnvollerweise vorher, wenn alles an ist. Aber wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du es in deiner Bluetooth-Liste an Geräten immer finden, auch wenn die im Rucksack steckt und aus ist. Und dann kannst du quasi über Bluetooth Kommandos geben. Okay. So habe ich das verstanden. Es hieß in einem Video, man kann über Bluetooth Bilder übertragen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Datenübertragungsrate von Bluetooth sehr gering ist. Ich möchte kein RAW über Bluetooth übertragen, das wäre Quatsch in meinen Augen. Das dauert ja eine halbe Stunde dann. Ich glaube, es ist so, dass man über Bluetooth eben Kommandos geben kann an die Kamera. Unter anderem eben auch das Kommando, ey, mach mal WLAN wieder an. Und wenn WLAN dann angemacht ist, dann kannst du mit dem normalen Olympus Image Share natürlich auf die Speicherkarte in der Kamera zugreifen und dir dann JPEGs, RAWs, was auch immer, Videos runterlutschen, während die Kamera gut verstaut in deiner Tasche oder im Kofferraum oder sonst wo ist. Okay. Weil dafür reicht die Übertragungsreichweite von WLAN und Bluetooth ja meistens aus. Und am Ende schaltet man sozusagen die Kamera wieder in den Standby. Das heißt, das Bluetooth bleibt an, aber ansonsten geht wieder alles aus. Und dieses Bluetooth-Standby, das wurde in einem Video ganz klar gesagt, das reicht 24 Stunden. Also es bleibt 24 Stunden an. Wenn in der Zeit keine Bluetooth-Verbindung stattfindet, kein Kommando kommt, dann schaltet sich auch das Bluetooth-Modul aus, um ein bisschen Strom zu sparen, dass der Akku nicht durch das Bluetooth komplett leer gesaugt wird, weil das unnütz mitläuft die ganze Zeit.
Okay.
So ist es wohl geregelt. Ist ein bisschen Vermutung von mir jetzt dabei, aber auf jeden Fall ist da was gemacht worden, was diese Übertragung von Bildern angeht. Und vor allem ist das reine Softwareänderung, weswegen ich ein bisschen hoffe und erwarte, dass das vielleicht in einem der zukünftigen kleinen Firmware-Updates auch für bestehende Kameras noch nachgereicht wird, weil das ist softwaretechnisch eine kleine Änderung, ist machbar und ist eine schöne Idee, die ich auch tatsächlich gerne hätte und nutzen würde mit einer EM1 Mark II oder mit einer EM1 X.
Okay.
Wenn das so ist, wie ich es mir jetzt gerade selber zusammenreime ein bisschen.
Ich hinterfrage das. Ich habe ja nochmal Zugriff die Woche auf jemanden, der vielleicht eine Frage beantworten kann. Und dann probieren wir das gemeinsam aus, sobald eine Kamera irgendwie auf irgendeinem unserer Tische gelandet ist.
Ja, weil das ist ja oft so, ne? Du hast die weggepackt.
Ja, klar.
Sitzt auf dem Beifahrersitz. Fährst gerade wohin und dann fällt dir ein, oh, ich könnte mal schnell noch das eine Bild, das ich eben gemacht habe, das nochmal jetzt hier, zack, runterladen aufs Gerät und ein bisschen mobil bearbeiten vielleicht mit, was weiß ich, was gibt's denn da, Snapseed oder demnächst ja dem vollen Photoshop auf dem iPad und so weiter.
Oder auch Lightroom.
Ja, und in so einer Todzeit, wo du eigentlich quasi ja sonst nichts aktiv machen kannst, weil du dich gerade fortbewegst, kannst ja auch wandern dabei, marschieren, das Ding schon mal vorbereiten und vielleicht sogar veröffentlichen. Also alles in allem ganz, ganz netter Workflow, wenn es klappt.
Auf jeden Fall.
Ja, ansonsten muss ich sagen, nach dem, was ich so gehört habe über die neue EM5 Mark III, wird mir zum ersten Mal so ein bisschen klar, wie das Line-Up bei Olympus funktioniert von den Kameras. Oft habe ich mich gefragt, PenF, EM10, EM5, EM1, die EM1X, was soll das eigentlich alles? Und wo ist dieses Thema MFT ist klein und leicht und kompakt hingekommen. So, und die M5-Reihe ist offensichtlich, so interpretiere ich das jetzt auch, ist die Standardkamera von Olympus sozusagen. Also die alle Eigenschaften von Micro Four Thirds in sich vereinigt. Also sozusagen die eierlegende Wollmilchsau mit vielen, nicht mit allen, aber mit vielen Features, die ein sehr gutes Durchschnittsangebot anbietet, an was kann man alles damit machen, in aber einem sehr kompakten, leichten, wettergedichteten Gehäuse. So, und das zu einem, sage ich mal, akzeptablen Preis, zu dem kommen wir gleich. Und alles andere, was es an Kameras gibt, sind sozusagen Ableger davon, die in die eine oder die andere Richtung eine Spezialausprägung haben. Mhm. Prominentestes Modell, die EM1X, die ist ja viel zu groß, was ja dem Micro Four Thirds Gedanken eigentlich widerspricht. Dafür hat die EM1X aber ganz andere Aufgaben. Und wenn man die Aufgaben erfüllen möchte, dann braucht man eben diese Kamera und dann gibt es die eben auch. Ja, ich sag mal, schnelle Bildfolge, Sportfotografie, Bilder von Tieren und so weiter, ist ja, ne, totally confident, die Kamera. Ja. Die EM1 Mark II erfüllt andere Bedingungen, ist dafür ein bisschen größer, hat dafür aber, ich sag mal, mehr Features an bestimmten Stellen. Und die EM10 ist kleiner und leichter, hat dafür weniger Features, ist leichter bedienbar, ist übersichtlicher und so weiter und preiswerter. So alles so ein bisschen, für mich wird dadurch jetzt so ein bisschen so diese Abstufung in der Modellreihe ein bisschen klarer, ehrlich gesagt. Mhm. Hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt richtig verstanden habe.
Für mich passt das schon. Also wir beide wissen nicht, was sich bei Olympus im Headquarter in Japan irgendjemand dabei gedacht hat, aber eine schöne Interpretation auf alle Fälle von dem.
Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir da auch ein Feedback zu.
Wie sieht das aus, wenn die jetzt jemand kaufen möchte? Was muss der tun?
Er muss Visionary werden und
Nee, ist klar. Auf jeden Fall.
Also für Normalsterbliche. Im November liegt die in den Regalen bei den Händlern. Das geht also jetzt ratzifatzi. Das finde ich auch schön, dass man da jetzt nicht lange warten muss. Viele werden sich freuen. Es wird sie in Schwarz und in Silberschwarz geben. Also beide Modelle, also Vollschwarz, komplett Schwarz oder Silberschwarze, Bicolor-Look, also Klassiker. Wie sagt man heute? Vintage-Look, glaube ich. Ja. Für die Leute, die das mögen. Ja. Schöne Grüße an Boris. Und sie wird 1.199 Euro UVP nur die Kamera kosten. So. Achso, eben habe ich eine Sache vergessen zu erwähnen. Beim Laden via USB fiel mir eine Sache ein. In dem Preis von 1.199 Euro ist weiterhin trotzdem ein Ladegerät mit drin, ein externes.
Ach, guck mal.
Das für Leute, ist ja super. Die zwei Akkus haben oder sich noch einen zweiten kaufen und den nebenher laden wollen, während sie den anderen gerade leer fotografieren. Also das geht dann schon weiterhin. Also das ist nicht so selbstverständlich. Ich hörte von anderen Herstellern, die sagen, wieso, ist doch jetzt USB ladbar, da können wir das Ladegerät weglassen. Ja, nee. So, das passiert hier nicht. Und jetzt haben wir für euch noch einen Tipp, weil Fotofonie wäre nicht die Fotofonie, wenn sie euch nicht auch noch hilft, Geld zu sparen und vor allem vielleicht sogar noch schneller an die Kamera zu kommen. Ihr könnt die auch im Olympus Online-Shop direkt bestellen. Da läuft die Vorbestellung ab morgen, das heißt ab dem 22. Oktober kann man die da vorbestellen. Und wenn man das tut, spart man sogar noch 100 Euro auf den UVP. Mhm. Genau. Vollautomatisch. Da gibt es so ein 100 Jahre Olympus, wir feiern uns Rabatt.
Richtig.
Alles in allem gute Nachrichten, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es gab zwischendurch aber, wie ich las, ganz schlechte Nachrichten.
Ah, wir sind schon, ich muss hier mal eine Kapitelmarke sagen. Wir kommen zum Abspann. Wir kommen zum Abspann, merke ich.
Ganz, 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 ganz schlechte Nachrichten.
Ja, es gab ein Aufregerthema, ne?
Besonders für Menschen, und die soll es ja geben, hat der Dieter mich gerade mal aufgeklärt. Also ich habe gefragt, wovon reden wir? Von zwei Leuten auf der Welt? Sagt er, nein, das sind viel mehr. Ich sage, ach so. Das sind nämlich Samsung Note 10 User, genau, die so ein bisschen in Aufruhr geraten sind.
Ja, jedes Jahr stellen ja die großen Hersteller ihre neuen Smartphones vor und das Top-Flaggschiff-Modell bei Samsung ist derzeit das Note 10. Und da gab es ein Gate, ein großes Problem. Man nennt es das Gel-Case-Gate offensichtlich. Worum geht es? Also, das Gerät lässt sich per eigenem Fingerabdruck entsperren. So wie wir das bei Apple-Geräten auch kennen, dass man den Finger irgendwo hindrückt oder sein Gesicht in die Kamera hält. Aber hier geht es um den Fingerabdrucksensor. Und bei Samsung ist es so gelöst, der ist in der Bildschirmfläche ist der mit eingearbeitet. Man sieht den nicht.
Genau.
Beim normalen Benutzer ist kein extra Knopf. Bei den iOS-Geräten, also iPhones, den älteren, da ist extra die Home-Taste als Fingerabdrucksensor ausgelöst. So, bei Note 10 ist das nicht so. Da ist der Fingerabdrucksensor in der Bildschirmfläche drin. Und man muss natürlich nach wie vor erstmal dem Gerät seine eigenen Fingerabdrücke nahebringen, indem man die anlernt. Wenn sie dann angelernt sind, dann kann man die entsprechenden Finger, die man angelernt hat, zum Entsperren des Gerätes verwenden. Das ist ja ein bekanntes Verfahren. So weit, so gut. Ne?
Ja.
Jo. Jetzt gibt es aber offensichtlich auch viele Leute, die gerne diese Bildschirmoberfläche schützen vor Kratzern, die da so Folien draufkleben oder sonst irgendwas machen. Und da gibt es einen sogenanntes Gel Case, also so ein Rahmen, den man außen über das Gehäuse stülpt und die Fläche über dem Bildschirm, die ist mit so einer gelartigen Folie realisiert. Deswegen heißen Dinger Gel Case. Gelatine steckt da vielleicht hinter, keine Ahnung.
So eine Folie. Ich weiß auch nicht.
Ja, also die gibt es. Und wenn man die über den Bildschirm zieht, dann hatte ein YouTuber dokumentiert in seinem Video, dann kann man jeden beliebigen Finger auf das Display legen, das Gerät wird entsperrt.
Gut, das klingt irgendwie merkwürdig.
Das wäre ein richtiges Problem. Und es wurde auch gleich mal hochgejazzt als Riesen-Security-Problem. Wenn es so wäre, wäre es ja auch wirklich, also das fände ich wirklich kacke, wenn jeder mein Gerät entsperren kann, indem er einfach eine Folie drüber legt und dann seinen Finger drauf drückt.
Richtig.
Aber ich frage mich sowieso, ich meine, wieso macht man überhaupt Folien auf Bildschirme? Aber das ist ein anderes Thema. Also naja, muss man selber wissen, ob man das will oder nicht. Aber es wäre natürlich jetzt auch für Behörden, sage ich mal, ein eleganter Weg, in so ein Gerät reinzukommen, um das auszulesen, obwohl man das vielleicht als Besitzer nicht möchte. Es hat sich aber gestern, zumindest für mich gestern, als ich ein entsprechendes Video auf YouTube von jemand anders fand, rausgestellt, das ist Bullshit. Das ist nicht so, wie da in dem ersten Video dargestellt. Und man kann sich so ein kleines bisschen wieder beruhigen. Es gab nämlich so einen kleinen Verfahrensfehler, sage ich es mal, bei der Darstellung.
Ach so.
Ja. Der gute Mensch, der das vorgeführt hat, dass man mit jedem beliebigen Finger das entsperren kann, wenn man so eine Folie über das Display legt, der hatte auch beim Anlernen seiner Finger diese Folie über dem Display.
Ach so.
Vermutet
man.
Weil das sieht man im Video nicht. Aber der andere YouTuber ist eben auf die Idee gekommen, dass daran liegt und hat es ausprobiert und kann es auch beweisen. Wenn man also dem Note 10 seine Finger anlernt, ohne dass eine Folie über dem Display ist, dann kann es auch nur diese Finger genauso wiedererkennen, wenn keine Folie auf dem Display ist. Also selbst wenn ihr da eine Folie drauf macht, dann kann es nicht plötzlich entsperrt werden. Es funktioniert nicht.
Ja.
Dann könnt ihr gar nichts entsperren, weil die Finger nicht erkannt werden.
Ja.
Wenn man aber eine Folie über das Display zieht und dann einen Finger anlernt, was lernt das Gerät dann? Es lernt die Rückseite der Folie.
Ja,
Folie mit Finger. Nee, es lernt die Folie kennen, die Rückseite der Folie. Und zwar auch nur genau an der einen Stelle. Da lernt es die Folie kennen, speichert die als Finger ab. Und dann ist es natürlich total egal. Da kannst du mit einem Würstchen oder mit einer Möhre da drauf drücken. Sobald der Sensor meint, er müsste jetzt was auslesen, dann liest er wieder die Rückseite der Folie aus und sagt, ah, das ist ja der Finger 1 oder der Finger 2 oder was auch immer man da angelernt hatte mit Folie dazwischen. Ja, dann kann man natürlich quasi mit jedem Finger oder jedem Gegenstand das Gerät entsperren. Weil die auch Folie
mit der Nase,
der Finger sozusagen ist, der virtuelle Finger. Ja, oder wahrscheinlich geht es sogar mit der Nase, das hat keiner ausprobiert, aber ja, also da möchte ich mal allen Freunden da draußen, die uns über Android-Geräte hören und sich das Note 10 vielleicht kaufen wollten und jetzt gesagt haben, oh scheiße, lieber nicht, wenn er so einen Fehler hat, dann lasse ich die Finger davon, da kann ich euch eine Warnung geben. Ich glaube, da gab es einen kleinen Fehler in der Darstellung der ersten Meldung und der ist jetzt von jemand anders korrigiert worden. Ich kann euch das verlinken, das korrigierte Video, weil auf das Quatschvideo möchte ich jetzt nicht verlinken. iPhone, glaube ich, heißt der YouTube-Kanal, aber ich verlinke den hier nochmal. Da könnt ihr das Video zeigen, wo der Mensch erklärt, wie der Fehler zustande gekommen sein könnte und wie es in Wirklichkeit aber funktioniert und dass das Samsung Note 10 gar nicht so unsicher ist, wie man es jetzt kurzfristig dachte.
Sehr gut, das ist bestimmt nur ein Missverständnis gewesen.
Genau, absolut, ganz bestimmt.
Da gab es noch so ein Missverständnis.
Na, Missverständnis würde ich das nicht nennen.
Also.
Das hat jetzt ein bisschen was damit zu tun, du spielst auf die NFL ab?
Genau.
Okay, also Thema Football kommt ja hier im Podcast auch nochmal gerne zu. Und jetzt so als wirklich letzter Rausschmeißer für heute, weil
wir müssen zum Ende kommen. Und auf alle Fälle natürlich, wir nehmen mittags auf, also vormittags quasi.
Ja, für uns.
Deswegen ist heute auch kein Bierthema, sondern heute Football.
Heute ist Football-Thema, okay, Sport. Genau. Sport statt Alkohol.
Richtig, richtig.
Geht ja auch sonst gut zusammen, aber egal, ist ein anderes Thema.
Bitte?
So, Football. Also, beim Football kommt es öfters mal vor, dass ein Spieler mit vollem Speed, also der rennt ja schnell mit dem Ball und will irgendwo hin und dann wird er geschubst und dann fliegt er ein bisschen über die Seitenauslinie und dann rempelt man da Leute an, die an der Seitenauslinie sind. Meistens sind das irgendwelche Trainer oder Mitspieler, die da warten und stehen oder Schiedsrichter, also Leute, die sich da auch aufzuhalten haben und so weiter. Aber bei großen Sportveranstaltungen sitzen da ja auch an der Seitenlinie Fotografen.
Und, richtig.
Jetzt ist es tatsächlich am letzten Wochenende passiert, dass eben ein Spieler der Baltimore Ravens, der Quarterback nämlich, Lamar Jackson, der ist mit Fullspeed in eine Fotografin reingerannt. Die hat sich dann auch komplett mit wirklich schwerem Objektiv auf, Monopod, komplett überschlagen nach hinten. Bevor sich alle aufregen, der Kamera ist nichts passiert, alles gut gegangen.
Was ist mit der Fotografin? Die
Kamera macht noch Fotos. Ach so, die Fotograf. Ja, der geht's auch gut.
Nein. Ja, bestimmt. Ja,
so. Also der hat das natürlich gemerkt, dass er die umgerannt ist. Und es gibt tatsächlich Spieler, die dann quasi einfach weggehen. Das wurde auch schon mal bemängelt von einigen Leuten. Und gesagt haben, das ist aber echt herzlos, da jemand umrennen und sich da nicht drum kümmern. Gut, kann ich auch verstehen. Man ist als Sportler vielleicht so im Tunnel und ist fokussiert und so weiter. Das gibt's auch schon mal. Mhm. Geht dann weg und denkt sich, naja, war ja nichts. Also ich bin ja auch gut gepolstert, was soll's?
Ja, klar.
Ne? Keine Ahnung. Aber so nicht der Lamar Jackson, der ist erstmal stehen geblieben, hat die Fotografin wieder auf die Beine gehoben, was auch sehr lustig aussieht, weil, also, ne, so wie wenn du und ich eine Tüte Mehl hochheben, so zack, hat er die wieder auf die Beine gestellt. Das finde ich allein schon in dem Video ganz witzig, das zu sehen. Hat sich erkundigt, ob es ihr gut geht und alles cool. Es waren auch Leute drumherum, die ihr dann weitergeholfen haben und so weiter. Also nichts passiert großartig. Die konnte, glaube ich, auch weiter Fotos vom Rest des Spiels machen, hat davon auch Fotos veröffentlicht, hat auch Geld verdient, alles gut. Ja. Was eben herausragend jetzt an der Stelle ist, bis dahin finde ich das normales menschliches Verhalten, was man so tut, wenn man jemanden umgerannt hat. So. Mhm. Aber was eben herausragend ist, der hat dann auch später nochmal auf Instagram, hat er sie nochmal per Direct Message kontaktiert und später nochmal nachgefragt, ob wirklich alles in Ordnung ist, ob er irgendwie helfen kann und wie es ihr geht. Und ja, die haben sich nochmal kurz abgestimmt und er hat sich nochmal entschuldigt, dass er sie umgerannt hat, wobei er dafür gar nichts kann. Aber finde ich einfach ein sehr nettes Umgehen miteinander und so kenne ich das eigentlich auch vom Football. Das finde ich völlig in Ordnung und ich finde das schön, dass dann hinterher da nochmal Informationen ausgetauscht worden und davon jetzt auch Bilder geshared werden und so weiter. Alles gut gegangen.
Jetzt sind bei mir natürlich viele Fragen offen, wenn ich das so höre. Ja, ja, auf jeden Fall.
Fragen?
Also ich finde es schon mal sehr schön, dass es der Dame gut geht.
Ja. Shelley Lipton heißt sie übrigens, die
Dame. Genau, jetzt ist da ja so ein bisschen, sagen wir mal, auch Größen und Massenunterschied vorhanden gewesen.
Definitiv.
In diesem Zusammenprall. Ja. Genau, in diesem Zusammenprall gab es ja so, es sind ja quasi so zwei sehr verschiedene körperliche Konstitutionen aufeinander getroffen.
Auf der einen Seite jemand sehr Großes, gut Gepolstertes. Und auf der anderen Seite jemand nicht ganz so Großes, aber mit schwerer Kamera und schwerem Objektiv. Also
so.
Der Spieler hätte sich echt schwer verletzen können, das stimmt. Da hast du recht, Frank.
Darauf will ich hinaus, weil in Kiel am Spielfeldrand,
ja,
da herrschen ja die umgekehrten Verhältnisse.
Bist du ein Sack, ey.
So. Haben die Spieler Angst, wenn die... Du weißt schon.
Warte.
Du weißt schon, was ich sagen möchte.
Wir werden es daran sehen, ob ich für die nächste Saison eine Akkreditierung bekomme oder nicht. Ich habe ja die kleinen, leichten Objektive.
So, jetzt ist das beiseite. Ist dir das schon mal passiert, dass sich jemand über den Haufen gelaufen hat? Nein.
So direkt über den Haufen gelaufen wurde ich noch nicht. Ich habe einmal einen Ball abbekommen.
Okay.
Also an die Schulter, also wirklich nichts Schlimmes. Ja, ja. Meistens merkt man es ja auch. Also Ball ist schwierig auszuweichen, den sehe ich nicht immer kommen, aber Spieler kommen ja schon auf mich zu. Ich hatte auch mal ein kleines Video veröffentlicht, wo jemand mich fast umgerannt hat. Da hatte ich zufällig auch gerade die 360-Grad-Kamera im Einsatz.
Okay.
In dem 360-Grad-Video sieht das gar nicht so schlimm aus. In Wahrheit war das wirklich knapp und ich bin da auch zur Seite gesprungen. Und wenn so jemand auf dich zugerannt kommt, wo man auch noch zwei Leute, vor allem du hörst ja diese Füße auf dem Rasen trampeln.
Klar.
Ist ja, ich sag mal, wie so eine kleine
Büffelherde.
Richtig, genau. Also man kann es schon hören, aber meistens ist es dann zu spät, wenn du es hörst. Aber ja, ich konnte da ausweichen, ich bin noch nie so richtig hart umgerannt worden. Nein, alles gut, mir ist nichts passiert bis jetzt. Aber auch dann, falls das mal passiert, Jungs, ne, ich würde mich auch freuen, wenn jemand kurz sagt, ey, geht's dir gut? Kann ich dir wieder auf die Beine helfen?
Warte, genau. Und ich habe noch was ganz, was Nettes. Was Nettes jetzt wirklich. Und wenn ihr ihn alleine nicht hochgezogen kriegt, ruft die Kollegen ran.
Ich wollte gerade sagen, rollt mich einfach zur Bande. Idiot. So, und mit diesen netten Worten von meinem allseits geschätzten Kollegen und Podcast-Partner, den ich zur Weihnachtsfeier vielleicht wiedersehen werde, möchte ich die Folge jetzt auch beenden.
Oh Mann.
Boah. Sag mal.
Ich hab Atemnot.
Ja, zu Recht. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal wieder hören. Sorry.
Also. Und bei dem Dieter kommt ja noch dazu, die meisten von diesen Footballspielern, die sehen ihn nicht, weil der Dieter so weit unten ist.
Du machst es nicht besser.
Ich wollte jetzt noch was Nettes sagen zum Abschluss.
Was fandst du denn jetzt daran nett?
Naja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Dabei ist mein Oberkörper deutlich länger als meine Beine. Also, verstehe ich jetzt gar nicht.
Nee. Oh shit.
Oh Mann. Ja, okay.
Ja.
So läuft das jetzt.
Na gut, wir wollen ja mal was Positives aus der Sendung rausgehen. Das haben wir wieder geschafft, finde ich.
Hast du dir verdient, natürlich.
Ja, so.
Boah. So, was machen wir als nächstes?
Verreisen.
Ja, du nach Mallorca und ich auch. Stimmt, wir sehen uns auf Mallorca. Also
ist, so,
auf ja, aber obwohl, warte, ich muss gerade mal ein Flugticket
mal gucken, ob man das stornieren kann.
Mann, okay, gut. Ja, wir melden uns dann vielleicht von Mallorca. Wir wollen nichts versprechen. Aber eventuell haben wir bis dahin die EM5 Mark III ja mal in der Hand gehabt. Oder noch Besseres vielleicht, mal gucken. Dann würden wir uns natürlich mit Neuigkeiten und wenn es da was zu berichten gäbe, zumindest dazu melden und ansonsten
auf jeden Fall
sabbeln wir irgendwelches Dummtüch.
Ja, im Zweifel wie immer am mittleren Samstag quasi, nachmittags oder so.
Mal
wenn
gucken.
Die ersten Teilnehmer weg sind, die anderen noch nicht da, dann machen wir irgendwas und vielleicht schalten wir das Mikro dabei an.
Schauen wir mal, genau. Bis dahin. Sinne.
Dieter, mach's gut.
Du auch und ihr da draußen macht's bitte auch gut. Gehabt euch wohl und denkt dran, wir hören uns wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ja Mensch, wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes. Deine Fragen oder Kommentare zu dieser Episode kannst du uns auch gerne per E-Mail an feedback@photophonie.de senden. Besonders gerne als Audiokommentar mit ungefähr 90 Sekunden Länge, also maximal. Du kannst aber auch einfach auf unseren Anrufbeantworter im Studio sprechen. Dazu haben wir extra eine Rufnummer eingerichtet und zwar die 0431 69 67 18 31. Da rufst du einfach an und dann kannst du da drauf sprechen. Anrufbeantworter halt. So, damit gibst du uns dann außerdem automatisch die Erlaubnis, dass wir deine Anfragen, deinen Kommentar oder deinen Audiobeitrag in einer der folgenden Episoden oder auf der Webseite photophonie.de veröffentlichen. Unter Umständen kürzen wir deinen Beitrag dazu ein bisschen, aber wir werden auf keinen Fall den Sinn entstellen. Falls dein Beitrag nicht veröffentlicht werden soll oder dein Name nicht genannt werden soll, dann lass uns das bitte unmissverständlich wissen, indem du es zum Beispiel einfach sagst oder dazu schreibst. Wenn du diese Folge hier mit deinen Freunden teilen möchtest, dann ist das auch kein Problem. Wir veröffentlichen den Podcast nämlich unter einer Creative Commons 3.0 by NCND Lizenz. Das bedeutet im Detail, wenn du diesen Beitrag hier, also diese Folge teilen möchtest, dann musst du dabei die Quelle nennen, unseren Namen also. Du darfst keine Veränderungen durchführen und auch keine kommerzielle Verwertung unserer Beiträge durchführen. Als Quelle gibst du also einfach zum Beispiel den Link zu photophonie.de an. Du kürzt nichts, du fügst nichts hinzu. Ganz besonders spielst du davor, dahinter oder zwischendurch keine Werbung ein. Dann ist schon alles prima. Wenn du irgendwas anderes vorhast, irgendeine andere Verwendung, dann setz dich bitte vorher mit uns in Verbindung und wir klären das untereinander wie vernünftige Menschen. Falls du weitere Informationen zur Creative Commons Lizenz benötigst, findest du diese bei Bedarf auf der Creative Commons Website. Einfach im Internet einmal Creative Commons suchen. Ich glaube creativecommons.com. Alle anderen Punkte zum Datenschutz und zur Verwendung von personenbezogenen Daten findest du auf unserer Webseite unter photophonie.de und da dann in der Datenschutzerklärung. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung und bis bald. Wir hören uns wieder.